Guten Nachmittag, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Gäste, mit dem üblichen akademischen Viertel plus fünf. Diese fünf, die schlagen wir der Linzer Eigenart zu. Begrüße ich Sie sehr herzlich hier im Kepler-Salon. Mein Name ist Ulrich Fuchs. Ich bin der stellvertretende Intendant des Projektes Linz 2009, Europäische Kulturhauptstadt. Ich freue mich sehr, dass Sie nach Linz gekommen sind und ab heute und in den nächsten Tagen an der Kepler-Universität und auch hier im Kepler-Salon Ihre Tagung Kulturgeschichte-Tag beginnen werden und durchführen werden. Für uns ist das eine sehr erfreuliche Zusammenarbeit mit der Kepler-Universität, insbesondere mit Peter Becker, die wir seit längerem verabredet haben. Sie werden irgendwo und irgendwas über Linz 09 nämlich angehört haben, sei es aus den Medien oder über Bekannte oder Freunde. Wir sind jetzt nach 8,5 Monaten in der herbstlichen Zielkurve angelangt, haben aber immer noch auch für Sie in diesen Tagen ein reichhaltiges Programm zu bieten, vom Haus der Geschichten um die Ecke bis hin zum Höhenrausch oder aber auch zu volkskulturellen Belustigungen, die sich mit Breakdance und Hip-Hop vermengen, so wie gestern Abend im sogenannten Brauhaus. Und auch das Bellevue, was Sie vielleicht bei der Einfahrt, wenn Sie mit dem Auto gekommen sind, als gelbes Haus über der Überplattung eines Autobahntunnels gesehen haben, ist noch da, allerdings nur noch bis übermorgen. Von daher gehen jetzt auch schon einige Projekte, wie das halt üblich ist, die temporär angedacht sind, eben auch zu Ende. Aber es gibt eine ganze Reihe, und das ist auch unser Ansatz gewesen, eine ganze Reihe von Projekten, die jetzt nicht nur der baulichen Art sind. Das ist ja auch etwas, was ein ganz wertvolles Nebenprodukt zu einer Kulturhauptstadt ist, oder Hauptprodukt vielleicht sogar, dass eine Reihe von baulichen Investitionen in Vorbereitung vorgenommen worden sind, angefangen vom neuen Ars Electronica Center, das am 1. Jänner 2009 eröffnet wurde, bis hin jetzt zum prominent und von allen Seiten der Stadt auch zu sehenden neuen Südflügel des Landesmuseums, des Schlossmuseums, das Anfang Juli eröffnet worden ist. Direktor Peter Aßmann ist auch da und auch die Kuratorin der Ausstellung, die am Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres für einige Diskussionen gesorgt hat, Kulturhauptstadt des Führers, in Anführungszeichen Birgit Kirchmeier, ist auch da, die ich ebenso wie Sie alle und Peter Becker sehr herzlich begrüße. Ich lasse es bei diesen Bemerkungen bewenden. Ich sage jetzt nichts im Allgemeinen zu Linz 09 und den erwarteten Effekten oder gar diesem von mir sehr geschätzten Wort Nachhaltigkeit. Das ergibt sich vielleicht nachher um 16 Uhr auch in der Veranstaltung, die sich ja dann auch dieser Frage widmet, Kulturhauptstadtformat, was bringt das für eine Stadtentwicklung, verkürzt gesagt. Und übergebe an Peter Becker nochmals mit einem herzlichen Willkommen und dem Entschuldigen, dass ich relativ schnell wieder verschwinden muss, jetzt aus dieser Runde, aber dann um 16 und um 19 wieder hier bin. Aber das bringt es mit sich, dass man an solchen Wochenenden verschiedene Termine gleichzeitig wahrnehmen muss. Und die Form der Bilokalität ist mir noch nicht gelungen.
Ja, danke Uli für diese nette Begrüßung als Hausherr im Kepler-Salon. Und ich möchte es jetzt auch namens des Organisationsteams des Kulturgeschichtetages ganz herzlich hier zu dieser Auftaktveranstaltung begrüßen, vor allen Dingen eben auch hier im Kepler-Salon begrüßen. Der Kepler-Salon, was Uli Fuchs ja nicht gesondert erwähnt hat, ist ja eines der Vorzeigeprojekte von Linz 09. Es ist ganz besonders eben auch das Kind von Uli Fuchs, mehr oder weniger, eher mehr als weniger. Und wie Sie sehen, es ist ein sehr interessantes, ansprechendes Ambiente, eine Salonatmosphäre, die eben einlädt zu einem, sozusagen, intellektuell schon hochklassigen, aber niederschwelligen Austausch über interessante Fragen der Kultur, der Politik, der Gesellschaft, aber auch der Wissenschaft. Das sind so das breite Spektrum an Aktivitäten, die hier sonst stattfinden. Deshalb fanden wir das auch ganz spannend, in dieser Zusammenarbeit oder in der Planung der Zusammenarbeit hier zwischen Kulturgeschichte Tag und Kulturhauptstadtprojekt, dass wir uns auf diese Location für die Einführungsveranstaltung festlegen, um eben auch hier von dieser Salonatmosphäre zu profitieren, für diesen Auftakt, der sich ganz gezielt mit dem sozusagen Projekt oder mit der Herausforderung von Kulturhauptstadt aus unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen wird. Es ist aus unserer Sicht jetzt nicht gedacht, mit dieser Veranstaltung eine umfassende Diskussion von Kulturhauptstadt oder sozusagen Stadtkulturinszenierungen hier zu leisten. Dazu wäre ein mehrtägiges Kolloquium eben auch nicht ausreichend. Wir verstehen das selbstverständlich eben auch nicht als unseren exklusiven und einzigen Beitrag aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive zum Kulturhauptstadtjahr. Einige andere Beiträge wurden bereits erwähnt von Uli Fuchs, eben die Ausstellung Kulturhauptstadt des Führers. Es ist jetzt gerade noch eine andere Ausstellung im Gange, Stadt im Glück, die sich eben mit der Zeit nach 1945 auseinandersetzt. Es gibt ganz spannende Kulturprojekte, die sich mit der Zeitgeschichte auseinandersetzen, wie In situ etwa, das auch im Rahmen von dem Meet the Artist Projekt nochmal diskutiert wird am Sonntagabend, oder eben auch unter uns dieses ganz spannende und aus meiner Sicht auch sehr poetische Zeitgeschichte-Projekt am Hauptplatz mit dieser Teilabschlag der Fassade. So, das sind eben unterschiedliche sozusagen Beiträge aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive zum Kulturhauptstadtjahr. Der Beitrag heute ist gedacht eigentlich so als Eröffnung von dem Kulturgeschichtetag, als eine Art Prolog, als ein systematischer Blick auf dieses Projekt, selektiver, aber auch systematischer Blick auf das Projekt aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Den Beginn macht eben auch ein Panel, der von Lutz Musner zusammengestellt wurde und auch von ihm geleitet wird, der sich nun einmal nicht exklusiv und ganz spezifisch mit Kulturhauptstadt beschäftigt, sondern einfach mal nach Stadtinszenierungen fragt. Und das ist ja auch ein Teil, sozusagen ein wichtiger Ausgangspunkt für unsere Überlegungen, welche Rolle dann Kultur, europäische kulturpolitische Initiativen in einer lokalen Stadtkulturinszenierung spielen können. Natürlich vorher mal, muss man sich einfach auch mal Gedanken machen, wie funktioniert eben solche Inszenierungen. Und das ist in etwa auch so die Abfolge dieses heutigen Nachmittags. Zuerst eben eine Auseinandersetzung mit Stadtkulturinszenierungen. In einem zweiten Schritt dann ein Panel, das sich ganz gezielt eben mit den Auswirkungen von Kulturhauptstadt auf Stadtkultur an, vor allen Dingen am Beispiel des Grazer Projektes auseinandersetzt. Und den Schluss bildet dann eine kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Kulturhauptstadt als ein Projekt. Ein Projekt, in dem ganz unterschiedliche Interessen sozusagen vorhanden sind, miteinander in Einklang gebracht werden. Ein ganz klassisches sozusagen Mehrebenenprojekt der europäischen Governance, wo eben sozusagen europäische, nationale, regionale, lokale Interessen, politische Interessen, Wirtschaftsinteressen, aber eben auch kulturelle Akteure eben hier interagieren, und zwar durchaus eben mit konfligierenden Interessen interagieren. Und das Spannende, und ich denke, dass das in dieser Podiumsdiskussion heute hoffentlich auch verhandelt werden wird, diskutiert werden wird, ist eben die Frage, wie aus diesen sozusagen nicht nur Gemengelage, sondern eben auch diesen widerstreitenden Interessen ein spannendes und auch hoffentlich nachhaltiges Kulturprojekt entstehen kann. Aber das ist sozusagen das Ende des heutigen Tages. Den Anfang macht der Pendel von Lutz Musner, und ich möchte jetzt eigentlich auch ganz gern das Wort an ihn weitergeben. Ich darf ihn vielleicht noch ganz kurz vorstellen. Lutz Musner ist Direktor des Instituts für Kulturwissenschaften in Wien, einem kulturwissenschaftlichen Institut, das ein wichtiger Knotenpunkt gerade eben nicht nur der österreichischen, sondern der europäischen und internationalen kulturwissenschaftlichen Diskussion ist. Und er beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit Stadtkultur. Und diese Beschäftigung mit Stadtkultur hat bei ihm auch 2009, vor wenigen Monaten, zur Publikation von einem Buch über Wien geführt, Der Geschmack von Wien, ja, Der Geschmack von Wien, 2009 im Campus Verlag erschienen. Und ich möchte damit mich nochmal bei Lutz Musner bedanken für die Mitarbeit durch die Organisation dieses Panels und das Wort an ihn übergeben.
Danke. Danke, Peter Becker. Danke an die Organisatoren des Kulturgeschichtetags und an Sie, Herr Becker, dass wir da die Chance haben, ein bisschen was über Stadtkultur zu erzählen. Inszenierungen und Ästhetiken von Stadtkultur ist der Fokus der vier Beiträge, und die Grundüberlegung dahinter war, spannende Forschungsansätze aus dem Bereich einer, würde ich sagen, reformierten Stadtsoziologie, die sich den kulturwissenschaftlichen Ansätzen hin öffnet oder eben kultursoziologischer aus der Tradition heraus arbeitet, auf der einen Seite zu bieten und auf der anderen Seite Beiträge aus dem Bereich der europäischen Ethnologie, Ethnographie. Damit sind zwei wichtige Impulsgeber für die aktuelle Stadtforschung benannt, die ja immer mehr abrückt von einer traditionellen Stadtsoziologie, die mehr oder weniger eine Art sozialräumliche Verteilungsfrage auf immer neue Weise stellt und den weichen oder den kulturellen Faktoren von Stadtentwicklung weniger Beachtung schenkt. Worum es uns heute geht, ist zu zeigen, zum einen, dass es für Städte in der aktuellen Städtekonkurrenz wichtig ist, im Bereich Stadtkultur signifikante Profile zu entwickeln. Das hat mit internationalen Aufmerksamkeitsökonomien zu tun. Zum anderen wollen wir auch zeigen, dass es am Beispiel von Residenzstädten wie Dresden, wie München spezifische Traditionen des Schönen in der Stadt gibt, die auch in aktuellen Stadtfragen eine Rolle spielen. Was wir nicht wollen, ist den Eindruck erwecken, dass Städte sowas wie beliebig formbare Materien sind, sondern ich glaube, beiden Beiträgen oder allen vier Beiträgen genauer gesagt ist die Idee zugrunde liegend, dass es so etwas wie vorgängige Dispositionen, Eigenlogiken von Städte gibt, die man nicht beliebig strapazieren kann. Das heißt, keine Stadt kann sich ein völlig neues Kostüm anziehen, keine Stadt kann sich völlig ökonomisch neu positionieren, keine Stadt kann ihre Geschichte beliebig umschreiben, um irgendwelchen Modetrends oder irgendwelchen Architekturtrends hundertprozentig zu folgen. Das nur als kurze Einbegleitung. Wir hören das jetzt alles im Detail und sehr viel reflektierter, als ich das Ihnen bieten kann. Ich möchte die ersten beiden Sprecher vorstellen. Helmut Berking und Sibylle Frank kommen von der Technischen Universität Darmstadt. Helmut Berking ist Professor für Soziologie dort. Frau Frank ist Mitarbeiterin an diesem Institut. Und beide sind in einem sehr spannenden neuen Forschungsschwerpunkt zum Thema Eigenlogik der Städte tätig, und ich sehe die TU Darmstadt mit diesem Schwerpunkt auf der Stadtforschungslandkarte im deutschen Sprachraum sehr stark im Kommen, und ich hoffe, dass da auch ein produktiver Schatten über die Berliner Vormachtstellung fällt und Stadtsoziologie einen neuen Bedeutungskern bekommt. Ich darf euch beide bitten.
Ja, herzlichen Dank für die Einführung, herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind ganz erstaunt, wie voll Linz ist. Wir sind heute durch die Fressgassen gegangen. Und das. Okay, ich dachte nur, das gehört auch dazu. Punkt und Komma und gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit einer denkwürdigen Veröffentlichung im Jahre 2005 beginnt die rasante und bis heute im Grunde ungebrochene Karriere eines, wenn Sie so wollen, eines neuen Denkbildes. Nein, nicht das bekannte Gespenst geht um in der Welt, sondern ein erlösendes Wort. Creative Cities. Jeder Stadtplaner von Anchorage bis Osaka, von Bergen bis Kapstadt kennt die drei T's. Technology, Tolerance, Talent, die Richard Florida in die globale Umlaufbahn schoss. Wie auf ein geheimes Zeichen hin sind nun Stadtbaumeister und Bürgermeister ebenso wie Tausende von Kultur- und Sozialwissenschaftlerinnen damit beschäftigt, jene kreative Klasse zu entdecken, zu fördern oder gar zu erfinden, von der die Zukunft der Städte ja schließlich bestimmt werden soll. Wenn Sie einen kurzen Google-Blick ins World Wide Web werfen, dann liefert dieser für Creative Cities knapp 52 Millionen Treffer und das in 0,23 Sekunden, was natürlich die Valenz des Topos, aber auch die Vorstellung vom globalen, zumindest im Sinne der ubiquitären Verfügbarkeit von Wissen und Informationen nur verstärkt. Das Global City Modell, das in den letzten Jahrzehnten ja doch so etwas wie eine dominante Hintergrundmelodie der Stadtforschung abgibt, scheint an Valenz zu verlieren. Und auch dieser vor einiger Zeit noch sehr, wie soll man sagen, virulente Planet of Slums, also die Megacity-Debatte, scheint sich angesichts dieser hochgetriebenen Aufmerksamkeit in Bezug auf die Creative Cities ein wenig gelegt zu haben. Wie bescheiden, muss man sagen, wie bescheiden klingen dagegen die Slogan der Städte, die wir als Titel unseres Vortrages gewählt haben. Glasgow smiles better. Dortmund macht sich schön. Doch man täusche sich nicht. Auch dies sind nämlich Resultate der lokalen Kreativwirtschaft, jener professionellen Praxis des Stadtmarketing, des City Making and Branding, ohne die keine Stadt heute noch auszukommen scheint. Die Inszenierung des eigenen, die visuelle Signifikanz ebenso wie die narrative Präsenz der Stadt gekonnt in Szene zu setzen, gehört offensichtlich nicht erst seit gestern, und zwar bei Strafe des symbolischen Todes, zu den zentralen Herausforderungen jeder Stadtpolitik. In der Bundesrepublik Deutschland, und dies ist keine Ausnahme, sind 2004 100% der Großstädte mit Stadtmarketing beschäftigt. Wenn diese Praxis, wenn Stadtmarketing aber bis zu einem gewissen, sicherlich empirisch aufzuklärenden Grad City-Making ist oder zumindest intendiert, liegt die Vermutung nahe, in den Produkten dieser professionellen Tätigkeit des Verdichtens, aber auch des Verschiebens, mehr als nur Spuren dessen zu finden, was vor Ort tatsächlich der Fall ist. Und dies ist der Kontext, in dem wir unseren kleinen Vortrag situieren wollen. Wir wollen die professionellen Selbstdarstellungen Dortmunds und Glasgows zum Ausgangspunkt nehmen, um nach den lokalen Besonderheiten, genauer nach der Eigenlogik der Städte zu fahnden. Da das Konzept der Eigenlogik, Lutz Musner hat schon darauf hingewiesen, da dieses Konzept eine Antwort auf ganz, wie wir finden, ganz typische Leerstellen sowohl im Globalisierungsdiskurs als eben auch in der Stadtforschung versucht, gestatten Sie uns, diese Anschlüsse, also diese theoretischen Anschlüsse in aller Kürze zu vergegenwärtigen. Wir werden zunächst die raumtheoretischen Implikationen dieser Globalisierungsdebatte so skizzieren, dass die Vernachlässigung oder die Nicht-Thematisierung des Lokalen in beiden Diskursen, also Stadt und Globalisierung, scharf ins Relief treten kann. In einem zweiten Schritt wird dann das Konzept der Eigenlogik erläutert, um dann nach einer ganz, ganz knappen Typisierung dessen, was das Stadtmarketing in diesem Kontext zu suchen hat, mit den Probebohrungen in Dortmund und Glasgow zu beginnen. Dass die Problematik des Lokalen genauer, dass dieser Frage nach den Konstitutionsbedingungen von Lokalität heute ein so prominenter Stellenwert in den Kultur- und Sozialwissenschaften zukommt, ist selbst eines der sicherlich überraschenden Ergebnisse des Globalisierungsdiskurses. Im Zentrum der theoretischen Aufmerksamkeit standen von Anbeginn jene Prozesse, die unter dem Stichwort heute, sagt man, Transnationalisierung der Waren, Kultur und Finanzmärkte, neue räumliche, darauf liegt die Emphase, neue räumliche Formen der Vergesellschaftung hervorbrachten. Der längst überfällige Spatial Turn, also die raumtheoretische Wende, ging allerdings mit gewichtigen Übertreibungen einher. Theorien der Globalisierung, die die Produktion des Raumes systematisch in Rechnung stellen, ließen sich nämlich von der Annahme leiten, dass nun das Globale die entscheidende Referenz für alle sozialräumlichen Veränderungen und Rekonfigurationen sozialer Beziehungen zu sein haben. Die grundlegende Frage, was das Globale denn zum Teufel überhaupt sein soll, wurde in der Regel, wenn Sie genau hinschauen, immer wieder gleich beantwortet, nämlich mit Verweis auf den Bedeutungsverlust des Lokalen. Manuel Castells hat in seiner Analyse der Netzwerkgesellschaft diese binäre Logik des Raumes auf das anschauliche Bild vom Global Space of Flows versus eines dann lokalen Space of Places gebracht. Diese raumtheoretischen Neuorientierungen unterscheiden nun zwei unterschiedliche Arten der sozialräumlichen Vergesellschaftung. Während der Space of Places dem Prinzip der Territorialität, dem Prinzip des räumlichen Einschlusses gehorcht, ist der Space of Flows durch eben aufgelöste, entterritorialisierte Raummuster charakterisiert. Wenn man so denkt, lässt sich Globalisierung zwangslos als ein Prozess der sukzessiven Transformation von Territorialität in entterritorialisierte Räume denken. Kurz, in einer Art Nullsummenspiel sollte der Space of Flows gewinnen, was dem Space of Places abhanden kam. Globalisierung so zu thematisieren, hieß aber auch, das Globale als Placeless, borderless and unbounded space of flows zu imaginieren. Es hieß freilich eben auch, und das ist für unser Thema relevant, diesen anderen, nämlich diesen Space of Places, wie überhaupt das Prinzip der Territorialität als ein historisches Auslaufmodell beiseite zu schieben. Diese Konzeptualisierung des Globalen als eines freien, unbeschränkten Space of Flows hatte ebenso weitreichende wie in sich dann auch widersprüchliche Konsequenzen. So führte dieser radikale Perspektivwechsel, also vom territorialen Einschluss zur Enträumlichung, dazu, dass Städte und Orte nur mehr, wenn Sie so wollen, als abhängige Variablen betrachtet wurden und dass das Lokale als räumliche Maßeinheit erschien, in der alles, was der Fall ist, seine Gründe anderswo findet. Ja, das Lokale ist sozusagen im Grunde nicht mehr relevant. Staaten und Städte schienen plötzlich hilflose Opfer einer unkontrollierbaren Bewegung von außen. Das Pendel der Globalisierung blieb im Extrem der Enträumlichung hängen. Interessanterweise aber waren es genau diese Übertreibungen, die nun das theoretische Interesse auf die systematisch vernachlässigte Kategorie des Lokalen zurücklenken. Erst, wenn Sie so wollen, mit der Entdeckung des Globalen wird diese absolut banale, aber doch so wichtige Einsicht wieder bedeutsam, dass, wie Clifford Geertz es einmal formuliert hat, ja nun tatsächlich niemand in der Welt im Allgemeinen lebt, sondern das Ortsbewusstsein und Orientierungssinn, kurz das Senses of Place, offenkundig zur Conditio Humana gehören. Eine ganz parallele, wenn auch theoretisch anders kontextualisierte Problemkonstellation lässt sich denn eben auch für die Stadtforschung feststellen. Auch hier gilt der Befund, dass mit Ausnahme vielleicht der Geschichtswissenschaft der Analyse der konkreten Stadt wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde. Sie wissen, auf der einen Seite finden Sie eine Tradition, die bereits mit der Chicago School beginnt, wo Stadt gewissermaßen als Adresse für gesellschaftliche Probleme jedweder Art thematisiert wird. Ja, es geht nicht um die Stadt, es geht nicht um diese Stadt, sondern es geht um, was weiß ich, die Probleme des Kapitalismus, der Unterentwicklung, der Modernisierung, der Postmoderne am Beispiel von. Ja? Auf der anderen Seite finden Sie seit Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts eine Theorietradition, des letzten Jahrhunderts, in der kleinräumige Vergesellschaftungsprozesse, also in der Stadt, von besonderer Aufmerksamkeit sind. Man forscht im Stadtteil, im Quartier, im Milieu und so weiter und so fort. Das heißt, man untersucht spezifische Orte spezifischer Gruppen in der Stadt. Ja, und in beiden Fällen haben Sie, wenn Sie das jetzt mal hochtreiben, das gleiche Ergebnis. In beiden Fällen ist nämlich die Stadt als Objekt des Wissens und als Gegenstand der Forschung nicht mehr anwesend. Die Stadt ist weg. Auf der einen Seite haben Sie eine Referenz, die Stadt nur als Adresse für gesellschaftliche Probleme hat. Auf der anderen Seite haben Sie eine Referenz, die um Gruppen sich organisiert, die in der Stadt leben. Was aber bleibt übrig von der Stadt? Von dieser Stadt als Gegenstand des Wissens und der Forschung. So, diese beiden Geschichten haben im Grunde genau dieses Problem, nämlich dass eine stadttheoretische Forschung ohne Stadt nicht nur blind für die Differenzen zwischen den Städten ist, für die Besonderheiten dieser im Unterschied zu jener Stadt, sondern eben im Grunde auch keine Idee ernsthaft davon entwickeln möchte, was die Stadt denn als Objekt des Wissens, nicht überhaupt sein kann. So. Wenn Sie eine kurze Summe ziehen, dann hätten Sie also das Lokale als kontextabhängige Variable, dann hätten Sie Stadtforschung ohne Stadt. Das sind die Einsätze für die Frage, nämlich nach der Eigenlogik der Städte. Diese Perspektive nimmt das für uns Alltagsmenschen so selbstverständliche Wissen, dass New York nicht Wanne-Eickel, dass Linz nicht Liverpool ist, sich Städte sowohl durch ihre geografische Lage wie in ihrer materialen Struktur und Anlage, in ihrer Geschichte, ihrer Lebensqualität und den Images, die sie hervorrufen, unterscheiden. Sie nimmt also dieses beim Wort und lässt sich von der starken Annahme leiten, dass jede Stadt in dem Zusammenspiel von kulturellen Traditionen, von materialer Umwelt und räumlicher Form, von kulturellen Dispositionen und ästhetischen Kodierungen, die ihr und nur ihr eigene symbolische Ordnung hervorbringt. Die konzeptionelle Idee also, nicht länger und ausschließlich in den Städten gesellschaftliche Probleme erforschen, sondern die Städte selbst zum Gegenstand der Analyse zu machen, ist natürlich nicht neu, sondern in verschiedenen Rahmungen erprobt worden. Erinnern Sie sich nur an die imposanten Versuche Janet Abou-Lugocs, die, wie sie sagt, Individual Personalities von New York, Chicago oder Los Angeles zu entziffern. Oder an die konzeptionellen Arbeiten und Analysen zum Habitus der Stadt, die Rolf Lindner und dann in Zusammenarbeit mit Johannes Moser am Beispiel Dresdens durchgeführt hat. Oder auch eben schon erwähnt an die dichte Beschreibung von Wien unseres Moderators Lutz Musner. Um dieses Rätsel der Städte zu lösen, bedarf es natürlich einer vorgängigen Verständigung darüber, was die Stadt als Objekt des Wissens, also als Gegenstand einer Wissenschaft denn sein soll. Jedes Reden über die Stadt setzt intuitiv genau dieses Wissen voraus. Was macht man aber, wenn man es systematisieren soll? Wir schlagen hier einen raumtheoretischen Zugriff vor. Stadt wird als eine spezifische Vergesellschaftungsform, genauer als eine raumstrukturelle Form der Organisation von Größe, Dichte und Heterogenität gefasst. Versteht man Stadt als dieses räumliche Strukturprinzip? Also als eine Form, in der sich Verdichtungsphänomene organisieren, aber auch durch diese Form reglementiert werden, dann ergeben sich ganz erstaunliche Konsequenzen, gerade im Hinblick auf die typischen Vorstellungen von Stadt. Stadt ist dann nicht einfach Kommunikation, Interaktion, Lebensstil, Milieu. Stadt ist nicht Face-to-Face. Stadt ist nicht Stadtteil, Identität, Wirtschaftszentrum und so weiter. Alle inhaltlichen Zugriffe kommen hier zwangsläufig zu früh. Denn die lokalspezifischen Differenzen zwischen Musikstadt und Bierstadt, also sagen wir zwischen Wien und Dortmund, wären ihrerseits erst Effekte der internen Differenzierungs- und Verdichtungsleistung. Eigenlogik markiert dann den für diese Stadt typischen Modus der Verdichtung. Von bebauter Umwelt, Material- und Stoffströmen, von Verkehrs- und Menschenströmen. Das Was und das Wie von Verdichtung und Heterogenisierung, so die zentrale These, führen zu Selektion, zu Neuschöpfung und zur Institutionalisierung von städtischen Ordnungsmustern und vor allen Dingen von Sinnbezügen, die nicht nur diese individuelle Gestalt der Stadt im Unterschied zu prägen, sondern die auch die Zukunft, den Möglichkeitsraum der Stadt mitbestimmen. Wenn nicht alles, und das wissen wir auch als Alltagsmenschen, wenn nicht alles und überall Stadt ist, dann müssten sich, theoretisch zumindest, Sinngrenzen in den Routinewirklichkeiten der Alltagswelt beschreiben lassen, dann muss sich die Stadt als eine Art Sinneinheit rekonstruieren lassen. Ja, da müssen wir ja jetzt.
Anlage wegen der Bilder. Im Rahmen der Fragestellung nach städtischen Eigenlogik scheint dem Stadtmarketing eine besondere strategische Position zuzukommen. Als ein Subtypus des ökonomischen Feldes unterscheidet sich diese Praxis zunächst kaum durch eigene Methoden und Verfahren vom typischen Marketing nicht-industrieller Massenprodukte. Das Wie der Kampagnen ist beliebig gestaltbar, Strategien der Ästhetisierung und Verbildlichung variieren, doch das Was ist typischerweise an Relevanzmuster wie Narrative, Images und kulturelle Dispositionen gebunden, die für die individuelle Gestalt der jeweiligen Stadt längst geltend gemacht wurden. Wir fassen die sachlichen, zeitlichen und sozialen Dimensionen der spezifischen Sinnwelt dieser spezifischen Stadt mit dem Begriff der kumulativen Textur. Kumulative Textur zielt auf das Bedeutungsgewebe der Stadt, auf die sukzessive Verfestigung jener Vorstellungen vom Ganzen der Stadt, wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt erscheinen. Wir gehen von der These aus, dass die Themen und Inhalte des Stadtmarketings entweder systematisch an die kumulative Textur ihrer Stadt anschließen oder schlicht scheitern müssen, sich die Eigenlogik der Städte, also in den Konstruktionen des Stadtmarketings, immer irgendwie Ausdruck und Geltung verschafft. Jeder Ausfall von Städten haftet natürlich etwas Arbiträres an. Gleichwohl lassen sich gute Gründe für die Entscheidung anführen, Dortmund und Glasgow ins Verhältnis zu setzen. Beide Städte verweisen auf eine lange, glanzvolle Geschichte, erhielten zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert das Stadtrecht und spielten als regionale Zentren und dann als Metropolen der Schwerindustrie eine wichtige Rolle. Sie weisen eine vergleichbare Einwohnerzahl aus und gehören heute zu den 10 größten Städten ihrer Länder. Beide Städte erscheinen in der Außenwahrnehmung als industriekapitalistische Arbeiterstädte. Kohle, Stahl und Bier ist der berühmte Dreiklang Dortmunds. Eisen, Stahl, Schiffs- und Lokomotivbau sind die produktiven Markenzeichen Glasgows. Jeweils Hochburgen der nationalen Arbeiterparteien galten Dortmund und Glasgow als schmutzige Arbeiterquartiere, deren Erscheinungsbild durch ebenso schmutzige Industrieanlagen geprägt war. Stadtlandschaften der Montanindustrie, deren schleichendes Ende ein Heer von Arbeitslosen und städtischen Brachen hinterließ. Die Erschließung neuer Beschäftigungssektoren und die Nachnutzung der brachgefallenen Gelände steht entsprechend bis heute im Mittelpunkt lokaler Stadtplanungs- und Regenerationsprogramme. Die Wirtschaft beider Städte ist mittlerweile überwiegend dienstleistungsbasiert, wobei der Dienstleistungssektor auf der Versicherungs- und Finanzwirtschaft, dem Forschungs-, Sport- und Kultursektor und dem Einzelhandel gründet. Die Stadtentwicklungsprojekte folgen im Wesentlichen dem mit der kulturalistischen Wende eingeleiteten Schema der Kulturalisierung und Musealisierung der baulichen Artefakte des Industriezeitalters. Aber wie viele Zechenmuseen und Industriedenkmäler kann man verkraften, wenn die ganze Stadt voller solcher Anlagen ist? Auch wenn die Ausgangslage und die Entwicklungsstrategien ähnlich waren, erzielten Dortmund und Glasgow höchst unterschiedliche Erfolge hinsichtlich der Bewältigung des Strukturwandels. Glasgow gilt nach Jahrzehnten des dramatischen Niedergangs weltweit als Modell für eine erfolgreiche lokale ökonomische Regeneration durch Kunst, Kultur und Tourismus. Die Stadt trug 1990 den Titel European City of Culture, 1999 den Titel UK City of Architecture and Design. Seit den 1990er Jahren konnte Glasgow den Trend steigender Arbeitslosenraten erfolgreich umkehren. Kurz, Glasgow's Miles Better.
Oh, das war jetzt so schnell. Wow.
Demgegenüber weist die ehemals bedeutende Hansestadt Dortmund weiterhin eine der höchsten Arbeitslosenraten Westdeutschlands auf. Nach wie vor kämpft die Stadt mit dem Image einer vom Niedergang gebeutelten Ruhrpottstadt. Diesem Image wird inzwischen offensiv entgegengearbeitet. Im Rahmen des Dortmund Project, einer im Jahr 2000 begründeten Public-Private Partnership zwischen der Stadt und ThyssenKrupp, wurden Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Logistik- und Mikrosystemtechnik als neue Zukunftsbranchen identifiziert und gezielt gefördert. 2006 erhielt Dortmund für seinen erfolgreichen Strukturwandel den Euro City Award im Bereich Innovation. Entsprechend erfreut sich die Stadt eines vorsichtigen Optimismus, ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Dortmund macht sich immer noch schön.
Tja, und natürlich kennt das Stadtmarketing in Dortmund viele Akteure. Als kommunale Praxis ist es zunächst mal dem Dezernat des Oberbürgermeisters unter dem Namen Dortmund Agentur zugeordnet. Gleichzeitig existiert ein von der Stadt moderiertes Bezirksmarketing, eine Art Neighborhood Branding, ein partizipatives Modell, in dem alle 12 Stadtbezirke gewissermaßen nach ihrem sehr spezifischen lokalen Image suchen. Aber auch die Industrie- und Handelskammer sowie einzelne Großunternehmen greifen in die Bildproduktion ein. Dortmund geht 1995, relativ spät, nicht, mit dortmund.de ins Internet und empfängt den virtuellen Besucher heute mit einem Luftbild der Innenstadt, in dem das güldene U der ehemaligen Unionsbrauerei als prominentestes Wahrzeichen der Stadt firmiert. Wer sich indes als Tourist einwählt, erblickt eine verblühende herbstliche Landschaft, in der die Konturen der Stadt sich verwischen. Die Irritation ob der Wahl dieses Motivs als Entree für die Fremden lässt sich ein wenig beheben, wenn man weiß, dass Dortmund sich situationsbedingt eben auch als das Herz Westfalens, also einer Metropole in traditionsreicher ländlicher Umgebung, bezeichnet. Doch ernsthaft, welcher Niederbayer oder Schwabe ist schon an den städteinternen Abgrenzungskämpfen im Ruhrgebiet interessiert? Auch die aktuelle Plakataktion verzichtet auf eine emblematische Stadteinsicht. Um jede Verwechslung auszuschließen, setzt man nicht auf Signature Buildings, Traditionsgebäude oder die Highlights moderner Architektur, die es durchaus gibt, sondern auf den Namen der Stadt. Jeder Buchstabe ist einem Thema gewidmet, das D aus Gebäuden, das O aus Sportinsignien, das U aus den Zutaten der Bierbrauerkunst komponiert. Doch auf fahrenden Bussen gibt sich nur ein blumiger Schriftzug zu erkennen. Auch in den innerstädtischen Werbekampagnen dominiert der Name das Bild. Dortmund ist Landschaft, Dortmund ist Zeitung, Dortmund ist aber zuallererst gelb. Dortmund ist Fußball. Die Borussia ist das Markenzeichen der Stadt nach außen und mehr noch nach innen. Das neue Westfalenstadion, heute Signal Iduna Park, gewann vor kurzem den Titel der schönsten Fußballarena der Welt und wird in den Stadtführungen gern als heiliger Ort, als wirklicher Tempel der Stadt charakterisiert. Ruhrpott und Fußball aber verschmelzen bekanntlich zu einer mythischen Einheit, über deren Wirkungsgeschichte noch zu berichten sein wird. Von besonderem Interesse sind nun zwei Beobachtungen: die Überrepräsentanz des Namens und die mangelnde visuelle Signifikanz der Bilder. Das Image der Stadt entbirgt sich nicht recht. Die Fokussierung des Blicks scheint zu misslingen. Zu viel, zu unterschiedliches, zu unentschieden. Keine städtischen Höchstleistungen und Alleinstellungsmerkmale, weder in Wort noch in Bild. Kurz, die Selbstdarstellung Dortmunds vermittelt gerade im Vergleich mit Marketingstrategien anderer Städte den Eindruck, äußerst bescheiden zu sein. dass etwas bescheiden sei, konnotiert kritisch, dass es auch hätte besser sein können. Dass jemand bescheiden ist, verweist dagegen auf eine kulturelle Disposition für die Wollen und Können, Anspruch und Wirklichkeit irgendwie eine Einheit bilden. Folgt man diesen Spuren des ersten Eindrucks von bescheiden und unprätentiös, führt die Suche zwangsläufig hinaus aus der Stadt in die Kulturgeschichte einer Region. Dies ist ja faktisch das image- und identitätspolitische Dilemma Dortmunds. Dass es eine Stadt im Kohlenpott, im Ruhrgebiet, heute in der Metropolenregion Rhein-Ruhr ist und es gleichzeitig nicht sein will. Wie Pech und Schwefel haften die alten Stereotypen von Polacken und Proleten, von schwerer Maloche und dreckiger Luft an einer Kulturlandschaft, die tatsächlich von Kohle und Stahl systematisch geprägt wurde. Im stetigen Wechsel zwischen Identifizierung und Distanzierung, in der doppelten Absetzbewegung gegen diese Klischees und gegen die Imageproduktion der anderen Ruhrgebietsstädte, die gleichsam in Sichtweite liegen, lässt sich das eigene natürlich nur schwer herausstellen, zumal das Bedeutungsgewebe der Stadt tatsächlich tief, und zwar ganz, ganz tief in die Webmuster der Region verstrickt ist. Erschwerend hinzu kommt, dass die großen Image-Kampagnen von außen lanciert werden und eben nicht auf die Individualität der Städte, sondern immer und immer wieder auf die Identität der Region zielen. Ab 1979 fungiert der Kommunalverband Ruhrgebiet, KVR, wird jetzt öfter auftauchen, in dem alle Kommunen zur Mitgliedschaft gesetzlich verpflichtet werden, als eine Art Zentralagentur der Öffentlichkeitsarbeit. Und auch das Versprechen, Dortmund macht sich schön, gewinnt erst im Kontext der Region, als Vorbereitung nämlich auf die Ruhrmetropole 2010, also der Linz nachfolgenden Kulturhauptstadt Europas, ihren bescheidenen Sinn. Ruhrmetropole 2010 ist zweifellos der Höhepunkt einer zumindest institutionell und öffentlichkeitsmäßig wirksamen Imageproduktion. Eine ganze Region wird Kulturhauptstadt. Kulturhauptstadt. Was aber ist diese Region? Als der Kommunalverband Ruhrgebiet 1985 zur Vorbereitung seiner ersten großen Kampagne eine Umfrage über das Image des Ruhrgebiets in Auftrag gibt, tritt eine erstaunliche Spaltung zutage. Knapp 90% der Revierbewohner leben gern im Ruhrgebiet oder sind doch mit ihrem Wohnort zufrieden. Während 93% der Befragten aus anderen Regionen auf keinen Fall oder nur ungern ins Ruhrgebiet ziehen würden. Die, die schon da sind, finden es klasse. Wer von außen schaut, erahnt eine Einheitlichkeit, an die er oder sie auf keinen Fall teilhaben möchte. Verbindet man nun diese Befunde mit den Deutungen der Kultur- und regionalwissenschaftlichen Forschung, erweist sich das Ruhrgebiet nicht nur als eine industrielle, sondern eben auch als eine hochintegrierte soziale Monokultur. Das Ethos der Region, so Rolf Lindner, wird in einer bestimmten, wird nicht in, sondern von einer bestimmten klassenkulturell weitgehend homogenen Trägergruppe geprägt. Historisch nämlich übersetzt sich das Stereotyp von Polacken und Proleten in die Dominanz der schwerindustriellen Arbeiterklasse, die zum einen kaum innere Differenzierung in den Arbeits- und Lebensverhältnissen ausbilden konnte, zum anderen aber weitreichenden Einfluss auf die Lebensführungen der anderen Gruppen gewann. Auf die selbstständigen Mittelschichten, die sich zumindest am unteren Ende, so Klaus Tenfelde, in Einkommen und Lebensweise nicht vom Lohnarbeitsverhältnis absetzen konnten, auf das gewerbliche Bürgertum, auf Handel und Dienstleistungen, die eben vom Geldbeutel und Geschmack der Arbeiterbevölkerung abhängen. Hinzu kommt, auch das ist, glaube ich, ein Befund, der sich nicht mehr bestreiten lässt, der weitgehende Ausfall der bildungsbürgerlichen Schichten als stilprägende Gruppe. Diese Konstellation im Kontext der bekannten kleinräumigen Vergesellschaftungsform, also im Verein, in der Werksiedlung, in den dichten Netzwerken basisnaher Stellvertretung, hat, so die Summa Rolf Lindners, ich zitiere, zur Herausbildung einer Geschmackskultur beigetragen, bei der die Arbeiterschaft zumindest in negativer Hinsicht als stilbildender Träger fungierte. Die charakterologischen Eigenschaften, die dann ins Spiel kommen und bis heute im Spiel bleiben, sind das Fehlen von Arroganz, Eleganz und Größenwahn. Was wirklich zählt, sind harte Arbeit, Ehrlichkeit und vor allem kein Gedöns machen. Kein Gedöns machen lässt sich eben durchaus als lokale Übersetzung von Bescheidenheit fassen. Bescheidenheit, wie sie in der Präsentation der Dortmunder Stadtmarketingprodukte vielleicht aufscheint. Kein Gedöns machen war auch der explizite Arbeitsauftrag, den der Kommunalverband Ruhrgebiet seiner ersten großen Kampagne, das Ruhrgebiet, ein starkes Stück Deutschland, mit auf den Weg gab. Dort heißt es in aller Ehrlichkeit, mit allen Schwächen und Stärken soll das Ruhrgebiet und die geleistete Arbeit mit nachprüfbaren Belegen dargestellt werden. Die Ergebnisse der 10-jährigen Kampagne, die immerhin etliche Preise gewann, waren bescheiden. 1993 zeigen sich weiterhin harte Differenzen zwischen Innen- und Außenwahrnehmung. Während die Menschen im Revier sich trotz anhaltender Wirtschaftskrise immer noch wohlfühlen, bleiben Kohle und Umweltbelastung die zentralen Zuschreibungen von außen. Dann geschieht nicht das Wunder von Bern, sondern das Wunder des Ruhrpots. In den letzten Tagen des Mai 1997, inmitten erbitterter Arbeitskämpfe um den Erhalt der Kohlesubvention, gewinnt Schalke 04 den UEFA-Pokal und wenige Tage später Borussia Dortmund die Champions League. Die Koinzidenz der Ereignisse verschweißt noch einmal und immer wieder Fußball und Kohle, macht Kumpel und Kicker gleichsam zum Metonym der Region. Gleichzeitig bricht ein mediales Dauergewitter traditioneller Klischees über das Revier nieder. Malocher schlagen Künstler. Der ganze Kohlenpott ein Jubelmeer, Neue Kronenzeitung Wien. Der Ruhrpott hat den Pott, Blick Zürich. Der Bundestrainer gratuliert jedem Mitglied der Malocher-Brigade per Handschlag, Süddeutsche. Der traditionelle Gruß der ehemaligen Bergbaustadt lautet nun nicht mehr Glück auf, sondern steht auf, wenn ihr Schalker seid. Der Pott ist im Pott, Fatz. Mit dem Erfolg Dortmunds schließlich brachen alle Dämme. Nur die Malocher-Metapher, die wurde hier nicht in Anschlag gebracht, die wurde für Schalke reserviert. Selbst der Kommunalverband, dessen Imagekampagne nun gleichsam zu Staub zerfiel, wechselte schnell die Pferde. Eine neue Kampagne mit dem doppelten Ziel, das Identitätsgefühl der Bevölkerung des Reviers zu stärken und das Bild einer zukunftsträchtigen Region zu vermitteln, musste her und wurde dann direkt im Anschluss 1998 unter dem Motto »Der Pott kocht« in Szene gesetzt. Dieser Versuch, das, wogegen man 10 Jahre gekämpft hatte, nämlich »Der Kohlenpott ist tot«, dieser Versuch, sozusagen dieses nun zur selbstbeschreibenden Signatur der Region zu machen, stieß kaum überraschend auf erheblichen Widerstand. Insbesondere in Dortmund kocht nicht der Pott, sondern die Ablehnung. So schreibt die Westfälische Rundschau zu dem Zeitpunkt 1998, tut mir leid, ich bin zwar Westfale, aber ich komme nicht aus dem Ruhrpott. Also ich kann den Dialekt jetzt nur wirklich kindisch imitieren. Ja? Wisst ihr eigentlich, was das KVR ist? Nee, nicht so eine Versicherung oder so. KVR, also dieser Kommunalverband, das ist ein piekfeinen Ruri-Club. Ich sag mal, das ist der Deckel auf dem Pott. Die von der KVR sitzen da in so eine fette Stadt, die schon nach teuer Fressen klingt. Die wohnen an den ersten Adressen in Villas auf Hügels. Villa Hügel, es geht um Essen. Ja? Und die wollen uns verklickern, was das Ruhrgebiet ist, weil da hätten sie Ahnung von. Das Ruhrgebiet, ein starkes Stück Deutschland, das ist von denen. Haben sie dann überall in Deutschland rumgeleiert, den Spruch. Also haben sich die von der KVR noch einen Spruch aus dem Kreuz geleiert. Der Pott kocht. Und das tut er jetzt wirklich. Weil den Spruch finden wir hier in Dortmund nur zum Ablachen. Wir sind nicht Pott, sagt der Günner, das ist der Oberbürgermeister. Und recht hat er. Pott, das ist Schalke. Dortmund, das ist Vollpokal. Weltpokal. Den Sesselpupsern in Essen zeigen wir das jetzt. Wir sind das Herz Westfalens. Das ist unser Slogan. Das bimsen wir denen in den Schädel, wenn da überhaupt was reinpasst. Sollen sie sich ihre Kampagne doch sonst wohin checken? Haben doch genug Kellers in ihre Villas. Exemplarisch spielt dieser Text alle mobilisierungsfähigen Differenzen aus. Die Imitation des lokalen Dialekts, die harsche Distanzierung von denen da oben, die verächtliche Zuschreibung des Prätentiösen, lassen die klassenkulturellen Traditionen, die Stadt und Region teilen, deutlich hervortreten. Dortmund ist kein Ruhrgebiet. Und doch ist es Ruhrgebiet. Richtig aufregend freilich sind die städteinternen Ausscheidungskämpfe. In einer weitgehend homogenen Soziallandschaft, in der, wenn Sie so wollen, alle ums Gleiche zu konkurrieren veranlasst sind, lassen sich symbolische Grenzen nur durch extreme Intensitätssteigerungen stabilisieren. Das Ethos der Region und seine stilprägenden Gruppen konturieren diesen Möglichkeitsraum, aber auch die Motive und die Ästhetiken der Repräsentation. Und es sind vor allem die Städte, die als Inseln von Zugehörigkeit und Vertrautheit in Anspruch genommen werden. Der Malocher aus dem Ruhrgebiet, so ein berühmter Song Udo Lindenbergs, der Malocher aus dem Ruhrgebiet ist zuallererst Duisburger, Dortmunder, Bochumer oder Altessener. Dass sich selbst Großkonzerne der Logik dieser lokalen Intensitätssteigerung verpflichtet wissen, dokumentiert die jüngste Plakataktion von Evonik, dem Sponsor von Borussia Dortmund. Wenn Sie wissen, dass Evonik nicht die alte Ruhrkohle AG ist, dann wird es erst richtig interessant. Ja, Gelsen ist Gelsenkirchen, also ist Schalke, ja. Wenn Dortmund thematisch wie stilistisch und ästhetisch hinter vergleichbaren Stadtinszenierungen zurückbleibt, dann mag das sicherlich zu einem geringen Teil mit eben der erwähnten organisatorischen und institutionellen Einbindung immer in regionale Marketingprojekte zusammenhängen. Weitaus gewichtiger aber scheint uns der Hinweis noch einmal auf das Ethos der Region. Man macht eben kein Gedöns, sondern schlicht seine Arbeit. Die neuen Mittelschichten sind noch nicht in stilprägende Positionen eingerückt. Schließlich und letztlich sind es immer noch die Kinder, allenfalls die Enkel der Malocher, die heute die kreative Klasse der Stadt bilden. Kann man auch zurück machen?
Ja, Bild hoch einfach.
Bild hoch, gibt es auch. Steht da.
Ja, genau. Ja. Ja, wie lässt sich dem gegenüber nun das Image von Glasgow beschreiben? Aufgrund seiner günstigen Lage am Fluss Clyde, an der Nordwestküste Britanniens, die einen florierenden Handel des kürzesten Weges mit den Kolonien ermöglichte, entwickelte sich Glasgow im 18. Jahrhundert nicht nur zur Second City, sondern auch zum Engine Room of the British Empire. Glasgow war nicht irgendeine Arbeiterstadt. Es war the workhouse of the world. Seit Beginn der Industrialisierung galt es als Modell für einen rasanten und erfolgreichen industriellen Wandel. Und das Attribut Kleidbild erlangte weltweiten Ruhm als Synonym für Qualitätsarbeit. Der industrielle Niedergang zerstörte die ökonomischen und sozialen Strukturen der Stadt. 1930 lag die Arbeitslosenquote bei 30%. Die Einwohnerzahl der Stadt sank von 1,1 Millionen im Jahr 1951 auf 680.000 im Jahr 1991. Der Stadthistoriker Michael Pacione beschrieb das Image der Glaswegians als, ich zitiere, undersized, incomprehensible, drunken, foul-mouthed, sectarian, lumpen proletarians, who were prone to hit each other with broken bottles and razors without warning. aus der Second City of the Empire war the Cancer of the Empire geworden. Dies ist die eine deprimierende Geschichte, die man über Glasgow erzählen kann. Es gibt aber noch eine andere Geschichte und die ist ziemlich hip. Sie beginnt in den frühen 1980er Jahren. Diesmal statuierte die Stadt ein Exempel für lokale ökonomische Regeneration durch Kunst und Kultur. Die ökonomische Relevanz der eingangs erwähnten floridaschen Creative Class wurde somit schon vor langer Zeit in Glasgow entdeckt. 2003 kürte das National Geographic Magazine Glasgow zur coolest city of the UK. Wie konnte es gelingen, ausgerechnet eine gestandene Arbeiterstadt in eine Kunst- und Kulturstadt zu transformieren? Die Antwort lautet: in vielen kleinen Schritten. Den Anfang machte eine der berühmtesten Imagekampagnen der Welt, die 1983 von zwei Männern gestartet wurde: dem damaligen Bürgermeister Glasgows, Michael Kelly, und John Struthers, dem Chef einer lokalen Werbeagentur. Ihr Vorbild war die 1977 in New York lancierte I Love New York-Kampagne. Glasgows Slogan lautete: Glasgow Smiles Better. Der Schriftzug war mit einer aus dem Kindercomic Mr. Man bekannten Figur angereichert, deren Schöpfer ein Freund Struthers war. Anstatt des O in Glasgow prangte hier das Smiley Mr. Happy. Mit diesem visuellen Coup erhielt der Slogan eine doppelte Bedeutung. Zum einen ließ er sich lesen als Glasgow ist Meilen besser, zum anderen bestärkte Mr. Happy die lautmalerisch naheliegende Lesart Glasgow smiles better, Glasgow lächelt besser. In beiden Lesarten bot der Slogan einen sogenannten Null-Komparativ. Besser als was? Als früher? Als sein Ruf? Als sein Erzrivale Edinburgh? Fragen, auf die es keine Antwort gab und die beispielsweise auf Seiten Edinburghs die prompte Replik provozierten: Glasgow smiles better because it's near Edinburgh. Woraufhin die Glaswegians gerne konterten: What I love about Edinburgh is the M8 motorway back to Glasgow. Die Glasgow Smiles Better Kampagne wurde vom Glasgow District Council, dem Strathclyde Regional Council, der Scotland Development Agency und der sogenannten Glasgow Action, einem privaten Elitenetzwerk, in Partnerschaft realisiert. Ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg der Kampagne liegt darin, dass sie in ihrem ersten Jahr allein auf lokaler Ebene gestartet wurde. Die in der Stadt vorherrschende Atmosphäre beschreibt ein Stadtangestellter rückblickend wie folgt, ich zitiere: We faced a situation in Glasgow where there was real despair. Unemployment was at its highest in 1984. Nearly throughout the 1970s, there were factories closing every day, every week. Every household in the city was affected by unemployment and poverty. And really, nobody knew where the city was going. Den gebrochenen Stolz der Glasgower Bevölkerung auf ihre Stadt wiedererstehen zu lassen, schien vor diesem deprimierenden Hintergrund ein geradezu unmögliches Unterfangen. Doch war klar, dass sich mit dem aktuellen negativen Image weder Besucherinnen noch neue Industrien in die Stadt würden locken lassen. So lautete die Devise der Stadtväter: Before Glasgow could start its economic and physical regeneration, it had to shed its no mean city image. Neben ihrer stufenweisen Radiuserweiterung gründet der Ruhm der Kampagne auch darin, dass sie von sichtbaren Investitionen in die lokale Wirtschaft und Infrastruktur begleitet wurde. Man konnte mit eigenen Augen sehen, wie Glasgow tatsächlich miles better wurde. Die langfristige Zielvorgabe lautete, Glasgow zu einem kreativen Zentrum zu machen, in dem es sich lohne, zu leben und zu arbeiten und folglich auch zu investieren. Ein Jahr nach dem Beginn der Kampagne wurde Mr. Happy national und zwei weitere Jahre später in Westeuropa und in den USA in U-Bahnen, Bussen, Taxis, Zeitungen und Handelsblättern platziert. Es wurden Alltagsartikel wie T-Shirts und Autoaufkleber mit dem Logo hergestellt und zahlreiche Prominente zu Botschaftern der Stadt ernannt. Ihr größter Botschafter war jedoch Bürgermeister Michael Kelly selbst, der es nicht müde wurde, zu Presse- und Fototerminen zu fahren und Sponsoren als Partner zu gewinnen. Als Showroom der Kampagne galt, räumlich gesehen, die Innenstadt. In den 1980er und 90er Jahren investierte Glasgow Unsummen in die Säuberung der von den industriellen Abgasen schwarz gewordenen Sandsteinfassaden seiner prächtigen viktorianischen Häuser. Glasgow machte sich schön. Neue Einkaufszentren wurden gebaut und die halb verfallene Merchant City, in der die Tabaklords einst ihre Paläste gebaut hatten, in ein Shopping-Dorado für Designermode umfunktioniert. Sektoriell setzte Glasgow, wie erwähnt, auf den Kunst- und Kulturbereich, also die Museen, Kunstgalerien, Theater und Konzerthallen der Stadt. Hierbei verfolgte es die Strategie eines eventbasierten Kulturmarketings und somit einer, wie Häusermann und Siebel es genannt haben, Festivalisierung der Stadtpolitik. Alles Weitere ist eine Geschichte der Superlative. Mit Blick auf die Glasgow Smiles Better-Kampagne, die 1989 beendet und 1994 wegen ihres großen Erfolges für weitere 3 Jahre lanciert wurde, heißt in der Sprache der Stadtmarketing-Experten ein perfekter Coup bis heute to make a Glasgow. 1986 gelang der Stadt im Wettbewerb um den 1990 in das Vereinigte Königreich wandernden Titel Europäische Kulturstadt Städte wie Cardiff, Bristol und Cambridge auszustechen und seinen Erzfeind Edinburgh. Der Titel stellte Glasgow in eine Reihe mit Städten wie Athen, Berlin und Paris. Die schwindelerregende Bilanz des Kulturstadtjahres lautete: Anstieg der Hotelbuchung um 35%, der Besucherzahlen in den Theatern, Museen und Galerien der Stadt um 40%, mehr als 5000 neue Jobs im Tourismusbereich, insgesamt 3500 Events, 60 Weltpremieren in Tanz und Theater, 1900 Ausstellungen und trotz öffentlicher Investitionen von 33 Millionen, 11 Millionen Pfund Gewinn. Der größte Erfolg bestand jedoch darin, dass eine deutliche Verbesserung des Images von Glasgow sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadt nachweisbar war. Im Fahrwasser der Glasgow Smiles Better Kampagne wurde Glasgow als freundliche Stadt mit gut gelaunten, hilfsbereiten und humorvollen Menschen wahrgenommen. In der 1997 lancierten Glasgow The Friendly City Kampagne waren die zuvor so verschrienen Bewohner der Stadt zum entscheidenden positiven Standortfaktor geworden. Es wurde jedoch auch viel unfreundliche Kritik an dieser Strategie laut. There is nothing for us, beklagte beispielsweise ein ehemaliger Arbeiter das neue Glasgow. The great cranes along the banks of the Clyde are gone. The yuppies have moved in. In der Tat gingen die Arbeitslosenraten kaum zurück und auch die Einwohnerzahl sank weiter. Die immensen Investitionen in den Kulturbereich hinterließen bei vielen den Eindruck, dass die Stadt andere Sektoren und soziale Gruppen vernachlässigte und die neu entstandenen Jobs waren zumeist schlecht bezahlt. Glasgow's problem is that it is a worker's city whose rulers pretend that it is something else, fasste ein Mitglied der Kritikervereinigung Worker's City die Lage zusammen. Doch da selbst die Worker's City zugeben musste, dass es Glasgow insgesamt besser ging als eine Dekade zuvor, verfolgte die Stadt ihre Strategie unbeirrt weiter. Bis heute jagt ein Kunstfestival das nächste. Doch wie lange kann diese seit nunmehr 26 Jahren verfolgte Strategie noch gut gehen? Es ist also Zeit für eine Zwischenbilanz und in diesem Vortrag für die Frage, was uns die eben erzählte Geschichte über die Eigenlogik Glasgows lehrt. Unsere erste These lautet: Glasgow ist dazu fähig, sich immer wieder neu zu erfinden und sein Image radikal zu wandeln. Doch zeigt uns die Geschichte der Stadt eine ständige Abfolge von Hochs und Tiefs. 1740 beispielsweise konzentrierte sich die Hälfte des britischen Tabakhandels in den Händen der Glasgower Tobacco Lords. 1830, nach deren Kollaps, war die Textilindustrie der führende Sektor der Glasgower Wirtschaft. Und nach deren Krise war 1850 die Schwerindustrie der größte Arbeitgeber der Stadt. 70% aller Schiffe weltweit wurden von Glasgow hergestellt. In Glasgow entstanden immer wieder industrielle Monokulturen, die durch Überproduktion gekennzeichnet und entweder vom Import von Rohstoffen oder vom Export abhängig waren. Die Krise war also immer wieder vorprogrammiert und der richtige Zeitpunkt für die Diversifikation wurde stets zuverlässig verpasst. In der Krise aber begann dann die Telephone City zum Funktionieren. Mit diesem Namen wird treffend das öffentlich-private Glasgower Elitennetzwerk aus industriellen und politischen Funktionären bezeichnet, das als eine sehr kleine Gruppe von Gestaltern der Stadtentwicklung fungiert. Es entwickelte aus der Krise heraus stets ein unnachahmliches, innovatives Potenzial, wie auch die Entstehungsgeschichte der Glasgow Smiles Better Kampagne zeigt. Dank seiner Elitennetzwerke ist Glasgow immer wieder ganz vorn, aber erst nachdem es so richtig am Boden lag. In ihren positiven wie negativen Phasen ist Glasgow somit eine Stadt, die ganz anders als Dortmund um alles und wirklich auch um alles und aus allem enorm viel Gedöns macht. Wie ist vor diesem Hintergrund nun die aktuelle, erneut preisgekrönte Imagekampagne der Stadt zu bewerten? 2004 änderte die Stadt ihre Strategie von Event-Based zu Place-Based Marketing. Damit machte sie interessanterweise genau das, was Dortmund schon lange macht. Sie bekannte sich zu ihrer Region. Der neue Slogan lautet Glasgow, Scotland with Style. Es ist das erste Logo der Stadt seit 20 Jahren, das ohne ein Smiley auskommt. Der Schriftzug erinnert an den Style des Glasgower Jugendstilarchitekten Charles Rennie McIntosh, der mittlerweile mit einem Historic Trail bedacht wurde. Beim Blick in die neuen Imagebroschüren stellt sich jedoch Beruhigung ein. Wir treffen hier zuverlässig auf die alten Vertrauten Kunst, Kultur und Shopping. Auch wenn man Glasgow besucht, bleibt dieser Eindruck bestehen. Kunst und Kultur überall und der McIntosh-Style ist allgegenwärtig. Doch lohnt es sich für einen Moment beim neuen Slogan Scotland with Style zu verweilen. Er zeigt, was Stephen Ward postindustriellen Städten angesichts zunehmender internationaler Städtekonkurrenz insgesamt prophezeit hat. Post-industrial cities prefer to emphasize their distinctiveness. Glasgow ist bewusst geworden, dass andere Städte seine Strategie längst kopiert haben und darin neuer und interessanter sind. Auf die alte Frage, worin Glasgow denn nun eigentlich miles better ist, gibt es also endlich eine Antwort. Glasgow liegt, anders als andere Städte, in Schottland und ist dort die Stadt mit Stil. Entsprechend sieht man in den Imagebroschüren eine ungeheure Menge von Yuppies versammelt. Mit der Einkaufstasche, dem Kunstband, dem Cappuccino oder der neuesten CD der Glasgower Newcomer-Band Franz Ferdinand bewaffnet. Franz Ferdinand werden als die Erfinder des Art Rock gepriesen und als neuester Ausweis der Kreativität Glasgows promotet. From McIntosh to Franz Ferdinand, Glaswegians have always liked to make an artistic statement. Ein Verweis auf Familien, auf die sich viele Städte oder Regionen spezialisieren, oder auf Wissenschaft, mit der beispielsweise Darmstadt im internationalen Städteranking Karriere zu machen versucht, fehlt gänzlich. Auch wenn Glasgow die Stadt mit den meisten Parks Europas ist und es in Glasgow nicht weniger als 4 Universitäten gibt. Auch Fußball wird, anders als in Dortmund, ausgeklammert. Obwohl Glasgow 2003 als European Capital of Sport fungierte und 2014 die Commonwealth Games ausrichten wird. Glaubt man den Imagebroschüren, und dies wäre unsere zweite These, gibt es, während in Dortmund der Pott kocht, in der ehemaligen Arbeiterstadt Glasgow keine Arbeiter und in der heutigen Kulturstadt Glasgow keine Arbeiterkultur mehr? Zwar distanziert sich die Stadt nicht von ihrem industriellen Erbe, das als Cultural Heritage vermarktet wird, aber sehr wohl von ihrer Arbeiterstadt-Vergangenheit. Was die Arbeiter derweil so tun, konnte man am Mittwoch in der Welt lesen. Ich zitiere, in Glasgow kommt der Tod schon mit 53. So titelte die Zeitung und erklärte, dass es im Glasgower Stadtteil Carlton, direkt neben der boomenden Merchant City gelegen, dass dort die Lebenserwartung der männlichen Bevölkerung 24 Jahre unter dem britischen Durchschnitt liegt. Die Erklärung lieferte der sogenannte Glasgow-Effekt. Ich zitiere, Ursache für den frühen Tod vieler Einwohner ist ein tödlicher Mix aus schlechter Ernährung, Armut, Arbeitslosigkeit und Missbrauch von Alkohol und Drogen. Hinzu kommt die hohe Zahl der Tötungsdelikte. Zitat Ende. Ob es bald einmal der so gehypten kreativen Klasse ähnlich gehen wird? Hier nämlich scheint sich die neue Monokultur Glasgows anzukündigen. 2007 waren 83% aller Glasgower Jobs servicebasiert. Somit gehören zur Eigenlogik Glasgows 2 Geschichten. Die der prosperierenden Stadt, die in der Krise auf ein bürgerliches Innovationsmilieu vertrauen kann, und die der kaputten Stadt, als die Lebenswelt derjenigen, die diese Krisen weniger gut überstehen, da sie auf die einst boomenden Beschäftigungsbereiche spezialisiert waren. Wenn Glasgows Stadtmarketing-Experten immer wieder die Beharrlichkeit des schlechten Images der Stadt beklagen, so liegt dies auch daran, dass unmittelbar neben den glänzenden Cafés, Weinbars, Kunstgalerien und Designerläden nach wie vor die Probleme liegen. Um es mit der Band Franz Ferdinand zu sagen, There's a lot of romanticism, but there's also a lot of reality and first-hand experience, both pleasant and unpleasant. And this is Glasgow. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Glasgow smiles better, aber nur für die, die es sich leisten können. Dortmund macht sich schön, aber es fragt sich, für wen eigentlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Martin Kühn und seinen Beitrag gestern.
Herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Beitrag im Vergleich in der Perspektive und auch für die Rahmung, welcher Forschungsansatz von euch gewählt wird in Darmstadt. Ich denke mir, dass die Idee mit einer räumlich-strukturellen Verdichtungslogik, die ortsspezifisch ist und auch in gewisser Weise von Regionen beeinflusst wird, eine sehr spannende Heuristik ist für diesen Zugang. Und ich würde Sie jetzt einladen zur Diskussion, bitte.
Ja, danke. Das war wirklich ja. Dankeschön. Mein Name ist Monika Di Franz. Das war wirklich sehr interessant. Ich habe mich, was ich besonders interessant fand an dem Vortrag, war eigentlich das Thema von Stadt und Region, was ich aber in den theoretischen Framing ging es ja eher um Globalisierung, um Global Spaces, während aber dann eigentlich Ihr empirischer Vortrag, die Fallstudien, finde ich eher die interessanten Fragen von Begrenzung angesprochen haben. Also was wollen wir eigentlich vermarkten? Geht es um die Stadt oder um die Region oder wie kann man beides miteinander in Beziehung setzen? Und was finde ich an der Ruhrpott-Sache so interessant ist, ist, dass es da eben um eine postindustrielle Region geht, die eigentlich ihre regionale, also wie ich das verstehe, ihre regionale Definition daraus bezieht, aus einer industriellen Vergangenheit, die ja nicht mehr da ist und die aber noch immer aus dieser Vergangenheit heraus eigentlich als Region vermarktet wird. Und wo sich dann eben Städte wie Dortmund versuchen, ein positives, neues, postindustriales Image zu geben, aber sich auch nicht von diesen alten Marketingstrukturen freimachen können. Im Unterschied oder eine Parallele zu Glasgow ist sicher die Beziehung mit Schottland, das ja auch traditionell eine eher industrielle und unterentwickelte Region ist in Großbritannien. Und da gab es ja auch einige in der Geschichte der Regional- und Entwicklung und so weiter sehr viele Machtkämpfe zwischen verschiedenen regionalen und lokalen Entwicklungsagenturen, die auch von der Zentralregierung beeinflusst waren, wo auch aber zusätzlich noch eben dieser die Devolution hineinkommt, eben die Frage der die politische Definition von Schottland, die eben jetzt auch eine positive ist, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Glasgow sich jetzt mit Schottland rühmt. Ja, das wäre sicher, habt ihr euch dazu was gedacht, also wie diese praktisch die Organisation, wie dann diese Organisation der Marketingagenturen sich unterscheidet zwischen den beiden Fallstudien?
Die Organisation der Marketingagenturen.
Also diese zwischen lokaler und regionaler Ebene, wie das sich abspielt.
Naja, wie gesagt, im Ruhrgebiet ist es eben so, dass es diesen Kommunalverband gibt, in dem alle Kommunen zwangsverpflichtet sind. Die sind alle Mitglieder. Und im Grunde laufen alle Kampagnen über solche Großkonzepte. Auch das, was wir am Anfang erwähnt haben, also dieses City-Modell 2000, Dortmund. Wenn Sie das so sehen im Netz, dann denken Sie, das ist Dortmund. Nein, das ist eine Kampagne gestartet vom Land Nordrhein-Westfalen, 1999, die heißt Ab in die Innenstadt. Ja, also sie haben gewissermaßen immer eine große ein Großkonzept als Vorgabe. Und dieser kommunale Regionalverband hat tatsächlich nicht nur gesetzlich die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit, er hat auch die Aufgabe, alle Kommunen gleich zu behandeln. Und da können Sie sich vorstellen, dass das die obere Hälfte der Exklusivität extrem abkappt. Also man darf sich nicht in Szene setzen als was Besonderes, sondern nur als was Besonderes innerhalb des Gesamtdefinitionsrahmens der Region. Das ist in Glasgow anders und da können Sie aber mehr zu sagen, diese Regionalisierung ist wirklich ein neues Produkt.
Das also geschieht auch so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, weil man eben festgestellt hat, dass man die Region eigentlich braucht, um auf Dauer eben Leute dort nach Glasgow zu bekommen. Also man bietet jetzt eben in den Imagebroschüren auch immer den sogenannten Day Out an, wo die Region gefeatured wird, wo eben der Aufenthalt in Glasgow eben um Ausflug angereichert werden kann. Und diese Kooperation also ist eben im Interesse aller Akteure und es wird inzwischen auch von einer privaten Marketingagentur betrieben, deren Vorsitz der einen Glasgower Stadtrat führt. Also das Stadtmarketing hat sich in dieser Hinsicht auch nochmal professionalisiert, war aber von der Region natürlich immer ganz anders als im Fall von Dortmund sehr unabhängig, wobei ich glaube ich aber doch zu einem anderen Ergebnis kommen würde, was Schottland als Region angeht. Ich glaube, die hat eigentlich immer schon ein positives Image gehabt, nicht erst seit der Devolution 99, sondern Schottland war ja immer also das reiche Gebiet Großbritanniens und deshalb ja auch immer schon darauf bedacht, sich zu separieren von England, was immer als das Armenhaus der britischen Inseln natürlich galt. Also Schottland ist keine unterentwickelte Region, sondern eine, die wahnsinnig viel Öl hat und in die man eigentlich immer auch gerne schon gefahren ist. Und damit kann man eben wuchern. Mit dem Ruhrgebiet kann man als Region vielleicht nicht so wuchern, weil dort eben die alten Images sehr, sehr viel negativerer Art immer noch dranhängen.
Aber vielleicht auch eine Außen- und Innenwahrnehmung, die unterschiedlich ist. Für Schottland, also Schottland ist innerhalb von England, also innerhalb von Großbritannien wahrscheinlich doch eher als Peripherie gesehen, während die Schotten sich selber schon eben ihren Reichtum.
Als räumliche Peripherie ja, aber als reiche Region natürlich auf jeden Fall.
Peter Becker.
Danke. Ich würde ganz gerne nochmal jetzt so einen Punkt ansprechen, der ja der Einleitung von Lutz Musner und dann auch in diesem theoretischen Entwurf, den ich ja sehr spannend fand, zur Sprache gekommen ist, nämlich die Frage nach dem Dispositiven für diese sozusagen Stadtinszenierungen im Marketing, das heißt, dann die Notwendigkeit, dass es auf etwas auch aufbauen kann, in der Art und Weise, wie die Inszenierung dann funktioniert, damit es eben auch so tragfähig bleibt. Oder man könnte vielleicht auch sagen, damit es nachhaltig bleibt. Aber gerade in dieser Neudefinition von Industriestädten als Kulturstädte scheint das ja sozusagen nicht so, also scheint das ja zumindest auch im Fall von Glasgow anders funktioniert zu haben. Das haben Sie ja auch dann. Und da würde mich jetzt interessieren, wie Sie das jetzt nochmal rückblickend nochmal mit diesem theoretischen Ansatz verbinden würden. Ist das sozusagen ein neues Dispositiv, das sich hier entwickelt, mit viel Werbeaufwand, aber eben auch mit viel Kapitalinvestment oder Infrastrukturinvestment? Oder wie könnte man das lesen? Und der zweite Frage, was mich auch noch interessieren wird, diese ganze Reorganisation oder Redefinition findet ja zu einer Zeit statt, in der ja bereits auch von der europäischen Ebene Mittel bereitgestellt werden zur sozusagen Neudefinition, auch jetzt mehr in wirtschaftlicher Hinsicht, Neudefinition von Industrieregionen in der Krise. Und inwieweit haben eben hier europäische Politikentscheidungen mit der Rolle gespielt in dieser sozusagen Lancierung von einem neuen Image von diesen Industrieregionen?
Fangen mal mit dem ersten an. Nehmen Sie mal diese, was wir zitiert haben, das ist ja ein Begriff von Suttles, nehmen Sie mal diesen Begriff der kumulativen Textur. Textur ist ein Webmuster. Ja? Jetzt stellen Sie sich das Ruhrgebiet, nicht Dortmund, sondern das Ruhrgebiet als ein Webmuster vor. Stellen Sie sich als einen Teppich vor. Da gibt es ganz klare Linien und Schnittflächen und so weiter und dann gibt es so einige Verdichtungen und unten am nördlichen Rande ist eine, die sehen Sie, vielleicht ein grüner Punkt oder so, das ist Dortmund. Die Grundlage ist identisch, ob Herne, Dortmund oder sonst wo, ist völlig wurscht. Ja? Sie haben dann eine spezifische Verdichtung, das wäre jetzt das, was Dortmund spezifisch ist. Jetzt denken Sie über Glasgow nach. Glasgow haben Sie ganz was anderes. Glasgow haben Sie von Anfang an ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, eine Stadt, die nach außen ausstrahlt. Alle Lokomotiven kommen aus Glasgow. Alle Schiffe kommen aus Glasgow. Also nicht. Sie haben ein ganz anderes räumliches Bild. Also die Stadt, die tatsächlich für etwas steht, und zwar als Glasgow. Und die dann auch in der Außenwahrnehmung so konnotiert wird. Dortmund wird ja in der Außenwahrnehmung in dem Sinne so gar nicht konnotiert. Diese Unterschiede, die muss man erklären. Wir haben ein bisschen angefangen, wir sind noch nicht so weit, muss ich ehrlich sagen. Also im Grunde hat Frau de Franz recht, wenn sie sagt, ja, was ist denn eigentlich dann mit den verschiedenen Skalen, auf denen man argumentieren kann. Was wir für Dortmund zeigen können, ist dieses merkwürdige Bild, ja, dass es ein Tupfer in der Region ist. Aber welche Farbe dieser Tupfer hat, außer dass er gelb ist, ja, das ist noch eine offene Geschichte. Was Sie sehen konnten und was sicherlich auch zur narrativen Vergegenwärtigung zählt, das ist, es gibt eine Stadt in Dortmund, die von allen Männern und Frauen auf der Straße mit Verachtung belegt wird. Und das ist Essen. Ja? Und das ist Essen deshalb, weil es da die Villa Hügel gibt. Weil das das einzige sichtbare, wie soll man sagen, die Ikone ist für etwas, was das Ruhrgebiet nicht war, nämlich für Protz und Reichtum. Ja? Jetzt müssen Sie die zweite Frage müssen Sie, kann was ich.
Glasgow. Ja, Sie fragten ja nach also der Fruchtbarkeit dieser Eigenlogikperspektive jetzt auch im Fall von Glasgow. Also da haben wir ja wirklich eine Stadt, die das ja auch versucht zu zeigen, sich anders als das Ruhrgebiet, was eigentlich mehr oder weniger auf der gleichen Linie geblieben ist, also die sich ständig neu erfindet, wo es immer was Neues zu geben scheint. Aber ich glaube, diese Perspektive der Eigenlogik ist deshalb besonders fruchtbar, weil wir, denke ich, mit diesem Material, was wir gesammelt haben, ganz gut belegen können, dass die Stadt im Prinzip immer noch von den Tobacco Lords regiert wird. Also es sind natürlich ihre Kinder und Kindeskinder, aber die Netzwerke, die funktionieren eigentlich immer noch auf genau die gleiche Weise. Es gibt so eine Dynamik innerhalb der Stadt, man muss ganz am Boden liegen und aus der Krise heraus formieren sich eben diese Telefon-City-Netzwerke und geben der Stadt wieder ein völlig neues Gesicht, helfen ihr also, sich selbst zu erfinden. Aber es werden immer auch wieder die gleichen Fehler gemacht. Es gibt immer wieder die Monokultur, jetzt haben wir halt die eben kreative Klasse in Glasgow konzentriert, das wird nicht mehr lange so gut gehen, man kann schon darauf warten, dass das Ganze baden geht und dann wird es wieder negative Schlagzeilen über Glasgow geben und dann kann man aber auch gespannt sein, was da als nächstes bei rauskommt. Also in dem Moment, wo das Geld, jetzt mal ein bisschen platt gesagt, das Geld im Prinzip dann ausbleibt, das sind natürlich Industrielle auch immer noch, die im Moment hier auch ganz stark an diesen Kampagnen und diesen ständigen Titeln, die Glasgow verliehen bekommt, eben verdienen. In dem Moment, wo das wegbleibt, dann überlegt man sich halt was Neues. Und was die europäische Ebene angeht, also Herr Werking hat es ja auch schon gesagt, da müssten wir einfach noch, also jetzt auch, man sieht immer wieder in diesen einzelnen Kampagnen auch, dass da regionale Strukturfonds Europa Geld dazu gegeben hat, aber wie sich das jetzt verzweigt und was da im Hintergrund eben vielleicht auch mit reingespielt hat, dass Glasgow jetzt European City of Sports wurde, also es ist immerhin doch jetzt 12 Jahre her, dass es den letzten Titel gehabt hat, das können wir so einfach nicht beantworten zu diesem Zeitpunkt.
Frau Stromberger ist die Nächste.
Ja, hallo, mein Name ist Monika Stromberger. Ist das eingeschalten? Hören Sie mich?
Ja, ja.
Das heißt, ich muss jetzt wirklich schön formulieren. Danke für den Hinweis. Jetzt?
Ja, aber ganz hoch jetzt.
Okay. Ich habe eine Frage zu dieser Idee der Relok, also Region und Stadt ist ein Punkt. Es gibt noch einen anderen Punkt, der bei Ihnen sehr stark rauskommt, der bei Glasgow sehr stark rauskommt, der mir immer wieder begegnet, jetzt ist die Stadt und Nation, die Idee Stadt und Nation. Scottish City. Ne? Also hier diese Rückbindung, gerade in Schottland, das in den letzten 10, 20 Jahren ja versucht, Unabhängigkeit zu demonstrieren, sozusagen die eigene Nation wieder in den Vordergrund stellt. Das ist ja sehr spannend, auch diese wieder die Bezüge zwischen Stadt und Nation herzustellen, wie es ja in der modernen Forschung ursprünglich auch da war. Also nicht nur Stadt und Region, wie es sehr lange in interessant war. Und hier macht Schottland ja etwas, was Dortmund meiner Meinung nach ja nicht macht, nämlich so in dieser Städtekonkurrenz sich wieder mehr auf die Nation zu besinnen. Also schon Abgrenzung von Edinburgh, aber das war es dann auch schon. Aber während Dortmund sich ja stark von Essen abgrenzt und von Gelsenkirchen und so weiter abgrenzt, also das ist der erste Punkt, diese Frage der Renationalisierung. Sehen Sie da auch andere Dimensionen in diesen Image-Kampagnen, so dieses Scottish-Element wieder stärker hervorzutreten? Der zweite Punkt war mehr, aber das haben Sie jetzt in den Fragen schon ein bisschen beantwortet, ist der Vergleich zwischen diesen beiden Städten. Sie haben sie ja sehr schön nebeneinander gestellt und man sieht, sie haben sehr viele Ähnlichkeiten in ihrer Entwicklung, aber so der Vergleich zwischen diesen Zugängen und Ansichten, diesen Kampagnen, diesen Ideen, der ist mir doch noch zu wenig. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie das auch noch nicht machen, aber die Vergleichsebene ist mir zu kurz gekommen.
Okay. Vielleicht, das kann man, glaube ich, relativ kurz machen zu Schottland. Also man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, dass natürlich Schottland stolz drauf ist, Schottland zu sein und auch jetzt erst anfängt, sich als Region oder Nation, wie Sie sagen, zu vermarkten. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Bezugsrahmen natürlich nicht nur der in dem Fall nationale ist, sondern eben auch der internationale, wo man sich als Region eben auch immer noch von der UK ganz stark abgrenzt. Also es ist so eine Doppelfunktion. Einerseits schafft man das mit diesem Slogan Scotland with Style, eben die eigene Bevölkerung nach Schottland zu kriegen, also nach Glasgow zu kriegen und dort eben ja ein Unterprodukt innerhalb Schottlands, eben das stilbildende Glasgow zu konsumieren. Andererseits kann man eben mit Schottland als Region insgesamt, als homogene Region nach draußen hin eine ganze Menge Werbung eben auch machen. Und man versucht natürlich auch Schottland als Region, als Produkt international jetzt zu platzieren, was man vorher nie getan hat. Das also vielleicht dazu. Und zur zweiten Frage. Sie?
Was war die zweite Frage?
Ja, also die Vergleichsstruktur. Die
Naja, schauen Sie, ich meine, Sie haben völlig recht. Also da kann man, glaube ich, nichts zu sagen. Wenn Sie uns noch einen halben Tag mehr gegeben hätten, hätten wir das gemacht. Ja? Weil das Schlimme, oder ich meine, das Brutale ist eigentlich, dass wir ja nicht nur zwei Städte haben, sondern dass wir dieses ganze Projekt mit vier Städten machen. Ja? Also wir haben dieses Paar, nämlich Glasgow und Dortmund, und wir haben ein anderes Paar, nämlich Birmingham und Frankfurt. Ja? Und im Grunde geht es um diese Viererkonstellation. Also zwei, wie soll man sagen, similar case und zwei, nicht worst case, aber zwei Großdifferenzierung. Das sind unglaubliche Schwierigkeiten. Also ich meine, können wir das Thema einfach lassen?
Ja. Bitte.
Adolf, ich bin vom Institut für Zeitgeschichte. Ich habe eine Anregung vielleicht, kann man es nennen. Mir kommt die Konzeption von Stadtmarketing, auf die Sie sich stützen, doch sehr eng vor. Weil wenn man sich also Glasgow dann genauer anschaut, dann gibt es also verschiedene Adressaten natürlich von Stadtmarketing. Und wenn Sie an sich im wirtschaftlichen Bereich an Investoren und so weiter wenden, dann spielt natürlich diese Ebene, die Sie hier jetzt mit diesen speziellen Broschüren analysiert haben, kaum eine Rolle. Ja? Dahinter steht ein Glasgow und ein Umraum von Glasgow, der bis hinüber nach Edinburgh eine Achse bildet, wo sozusagen ähnlich wie in Pittsburgh in den USA nach dem Desaster mit der Stahlkrise nunmehr modernste biowissenschaftliche Forschung, Firmen aufgebaut werden, wenn Sie dort anschauen, allein also die ganzen Spin-offs da, Sie haben die Universitäten von Glasgow genannt, ja, die Spin-offs, Spin-off-Parks, Science-Parks dieser Universitäten, das ist auch noch einmal sozusagen etwas, aber was auch kollidiert natürlich mit den Arbeitervierteln, die zum Teil also völlig noch immer heruntergekommen sind, ja, und voller Not, ja, und wo man wirklich, wenn man bestimmte Straßen geht, links zur Innenstadt das Amüsier- und Style-Viertel hat und rechts hat man die Armut. Ja. Aber da glaube ich, also müsste man auch schauen, ob man nicht mit diesem Marketingmaterial einfach dann in Gefahr kommt, die Zielgruppenspezifik zu übersehen.
Also wir haben jetzt in dem Vortrag uns auf Image-Kampagnen spezialisiert. Sie haben natürlich völlig recht, dass das Stadtmarketing ein viel größeres Gebiet ist innerhalb der Städte. Also ich kann das jetzt für die Webseite von Glasgow sagen, wenn man dort auf die Seiten des Stadtmarketings geht, dann kann man tausende von PDF-Broschüren runterladen. Und es gibt Strategien für Tourismus, es gibt Strategien für Kultur, es gibt Strategien für Wirtschaftsförderung, es gibt Strategien für Umwelt, Klima, das weiß ich. Also Sie sitzen da nachher mit einem Stapel von PDF-Dokumenten, wenn Sie ausdrucken, der reicht schon eine imposante Höhe. Das müsste man natürlich alles noch sehr viel detaillierter auswerten. Wir haben jetzt momentan nur die Image-Kampagnen erstmal genommen.
Ich glaube,
Glasgow bewegt sich nicht in die Richtung allein. Das ist etwas, wo man eine spezifische Zielgruppe hat im Stadtmarketing. Ja. Daneben läuft zum Beispiel eine andere Zielgruppe, internationale Unternehmen, Investoren, die man anspielt. Und für die spielt Stil und das keine Rolle. Da haben Sie plötzlich die Genindustrie, die Genforschung, ja. Und wie hat das berühmte erste geklonte
Dolly.
Also plötzlich, also mit dem, ja. Also da bezieht sich auch sozusagen die wissenschaftliche Exzellenz, das Hightech, biowissenschaftliche Niveau. Und dort ist natürlich sozusagen, wenn Sie sagen, der tertiäre Sektor ist so stark, ja, dann haben Sie eben in diesem Bereich natürlich Angestellte und tertiäre Sektor, nicht das traditionelle Projekt.
Ich glaube, ich sage es mal andersrum, also ich sage es jetzt mal als eine größenwahnsinnige Geschichte. Ich würde mich anheischig machen, in einem Jahr Ihnen das Gegenteil zu beweisen, dass es extrem harte Homologien gibt zwischen den Ästhetiken und den Clusterbildungen im ökonomischen Bereich. Sie haben recht auf der Ebene, was weiß ich, einer zielgruppenorientierten Marketingstrategie. Da haben Sie, glaube ich, völlig recht. Aber für mich wäre das schlagende Beispiel, ich sage nochmal anders, es gibt keine Kardinäle auf dem Land, ja? Sondern die gibt es in der Stadt. Also Clusterbildung hat was mit extremer Verdichtung zu tun. Und zu diesen extremen Verdichtungen, die können Sie nicht, würde ich sagen, also Sie können sie nicht runterbrechen auf ökonomische Funktionsvorteile. Das wäre zu wenig. Das würde nicht, ich bin sicher, das würde nicht funktionieren. Das haben Sie in Ostdeutschland in den Städten versucht. Ja? Und die Erfolgsquoten sind minimal, um nicht zu sagen, sie sind katastrophal. Ja? Sie haben zwei, drei erfolgreiche Clusterbildungen, aber sie kriegen die Leute nicht. Nach dem Mord im Dresdner Gericht sind alle, oder nicht alle, aber immerhin 17 der nicht weißen Wissenschaftler nach Hause gefahren. Ja? Also, Sie haben, da gehört schon was zusammen. Ich kann Ihnen die Frage noch nicht richtig beantworten, aber ich glaube, dass diese Zusammenführung, dass die was bringen würde.
Ich glaube, wir belassen jetzt einmal die Diskussion zu dem Beispiel Dortmund und Glasgow, da kann man auch vielleicht noch in der Pause sich bilateral austauschen, und gehen zum zweiten Teil über Dresden und München. Der Beitrag kommt aus dem Bereich Stadtethnographie, europäische Ethnologie. Johannes Moser hat gemeinsam mit Rolf Lindner ein sehr spannendes Projekt gemacht zu Dresden und auch einen interessanten Beitrag gesondert noch zur gläsernen Manufaktur, also in postindustrielle Inszenierungen von Produktion in städtischen Gefügen. Simone Ecker spezialisiert sich in ihrer Arbeit auf München und hat auch eine spannende Arbeit über das Oktoberfest schon vorgelegt, wenn ich das richtig sehe. Und beide werden die Stadtästhetiken, nicht die Stadtinszenierungen, sondern die Stadtästhetiken am Beispiel Dresden und München uns präsentieren.
Gut, herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Sie hören jetzt einen Beitrag, den wir gemeinsam verfasst haben, der in vier Abschnitten funktioniert und wo ich beginnen werde und Frau Ecker dann fortsetzen wird. Dresden und München, Elbflorenz und Isar Athen zur Ästhetik der schönen Stadt. Dresden hat mir große Freude gemacht und meine Lust, an Kunst zu denken, wiederbelebt. Es ist ein unglaublicher Schatz aller Art an diesem schönen Orte, heißt es auf der Internetseite der Stadt Dresden. Notiert hat diese Eindrücke allerdings kein geringerer als Johann Wolfgang von Goethe, nachdem er, so ist auf dieser Seite ebenfalls zu lesen, 1794 bereits zum vierten Mal in Dresden geweilt und wiederholt die Kunstsammlungen besucht hat. Und München? Mit einer glänzenden Beschreibung der Stadt um 1900 beginnt Thomas Manns Novelle Gladius Dii. Ich zitiere: München leuchtete über den festlichen Plätzen und weißen Säulentempeln, den antikisierenden Monumenten und Barockkirchen, den springenden Brunnen, Palästen und Gartenanlagen der Residenz spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide und ihre breiten und lichten und grünten und wohlberechneten Perspektiven lagen in dem Sonnendunst eines ersten schönen Junitages. Zitat Ende. Wenngleich die Nennung zweier Städte, Dresden und München, zunächst einmal viele verschiedene Bilder und Vorstellungen evozieren mag, sind bei näherer Betrachtung doch beide, die Schöne im Osten und die Schöne im Süden, mit demselben ästhetischen Prädikat versehen. Beiden Städten wird Schönheit als eine zentrale Eigenschaft zugeschrieben. Die Bezeichnungen Elbflorenz und Isar-Athen deuten bereits auf eine Verknüpfung lokaler geografischer Beschaffenheiten mit den schönen Künsten und ihren klassischen Topoi. Unsere Überlegungen zielen nun auf die Idee einer urbanen Ästhetik, einer übergeordneten ästhetischen Anmutung, die das Erscheinen der ganzen Stadt und auch deren jeweilige ästhetische Praxen, also konkrete Umgangsformen des Erscheinens, meint. Ansatzpunkt dieser Gedanken ist ein erweiterter Ästhetikbegriff. Für den Philosophen Gernot Böhme geht es, ich zitiere, in einer solchen Ästhetik nicht bloß darum, wie eine Stadt unter ästhetischen oder kunsthistorischen Gesichtspunkten zu beurteilen sei, sondern darum, wie man sich in ihr fühlt. Zitat Ende. Böhme zufolge lassen sich so verstandene ästhetische Praxen ihrerseits in die Kategorien ästhetische Arbeit und ästhetischer Konsum unterteilen. Basierend auf dem Begriff der Ästhesis wird eine so begriffene Ästhetik zur allgemeinen Wahrnehmungslehre, deren Spektrum auf ganz unterschiedliche Ebenen vom Herstellen von Sinneseindrücken über das kognitive Erfahren hin zu emotionalen Befindlichkeiten, zum Gestimmtsein, zum Fühlen reicht. Elbflorenz und Isar-Athen rekurrieren nun beide, so unsere These, auf eine Ästhetik der schönen Stadt. Worin aber begründet sich diese Eigenschaft? Auf welche Weise werden Städte als schön empfunden? Können Städte überhaupt schön sein? Und was lässt gerade Dresden und München als schön erscheinen? Diesen und anderen Fragen gilt es im Rahmen dieses Vortrags nachzugehen. Uns beschäftigt, wie und wo die Ästhetik des Schönen im Sinne von Atmosphären spürbar wird und welche Rolle gerade diese Anmutungsqualitäten im Hinblick auf eine sich immer stärker ausprägende Ästhetisierung des Alltags spielen. Zunächst aber wollen wir mit einem Blick in die Biografien der Städte beginnen, suchen nach Gemeinsamkeiten, nach Differenzen, nach Spezifika in der habituellen Matrix von Elbflorenz und Isar-Athen. Welche Dispositionen, Akteure und Ereignisse lassen den schönen Charakter einer Stadt entstehen? Mit diesen unseren Überlegungen folgen wir der Kulturanthropologin Ina Maria Kreverus, die ihrerseits konstatiert, dass, ich zitiere, der Fremde, der den Genius Loci, den Text einer Stadt, erfahren will, in den Dialog mit Menschen und den Dingen treten muss, ohne seine Selbst- und Fremdreflexivität an die Alltäglichkeit des Gewohnten zu verlieren. Er muss die tiefen Spuren suchen, die das Eigene und das Fremde in diese Stadtlandschaft gezogen haben. Der Spurensuche aber gehen die Berührungsmomente voraus, die am Anfang des ästhetischen Prozesses stehen. Zitat Ende. Gerade die Beschäftigung mit dem Schönen ist neben der Kunst und dem Kunstschaffen ein klassisches Feld der ästhetischen Philosophie und wird zumeist in eben der Konstellation Kunst, Schönheit betrachtet. Ein erweiterter Ästhetikbegriff nimmt nun auch diese Linien auf und will damit die Bezugssysteme des Schönen und der Kunst, die ja ihrerseits von einer ästhetischen Überformung des täglichen Lebens beeinflusst werden und in irgendeiner Weise darauf reagieren, nach diversen Richtungen ausdehnen. Gernot Böhme, der sich mit diesem Aspekt ebenfalls auseinandergesetzt hat, geht nun davon aus, die ganze anthropologische Dimension des Schönen sei überhaupt erst zu entdecken, wenn man die Sonderstellung des Schönen und der traditionellen Ästhetik dekonstruiert hat. Böhme gibt ferner zu bedenken, dass ja das Schöne als Zuschreibung schon auf einen Gesamteindruck hindeutet. Die Rede von der schönen Landschaft meint also weniger die Benennung wie auch immer gearteter objektiver Charakteristika, ein blauer See etwa oder die schneebedeckten Berge, sondern schließt bereits die subjektive Wirkung der Landschaft, die vom Beobachter oder der Beobachterin als schön erfahren wird, mit ein. Gerade an diesem Exempel zeigt sich aber auch die enge Verflechtung von Kunst, Wahrnehmung und Wirklichkeitskonstruktion. Schließlich sind, so kommentiert Wolfgang Welsch, Zitat, Wahrnehmungsformen, die uns heute natürlich und selbstverständlich erscheinen, historisch in Prozessen entstanden, bei denen die Kunst eine Vorreiterrolle spielte. Die romantische Kunst beispielsweise hatte eine Schlüsselfunktion für die Wahrnehmung der Bergwelt. Zitat Ende. Gleichwohl ist nun zu fragen, was denn Schönheit für ein Begriff sei und was damit zum Ausdruck gebracht wird, wenn eine Stadt als schön bezeichnet wird. Umberto Eco meint in seiner Geschichte der Schönheit, schön sei etwas, worüber wir glücklich wären, wenn es uns gehört, das aber auch schön bliebe, wenn es jemand anderen gehört. Städte sind diesbezüglich aber ein besonderer Fall, denn sie gehören niemandem, können aber von jedem in Besitz genommen werden. Jedenfalls ist Schönheit ein Begriff, mit dem ein Gefallen bekundet wird, der eine hohe ästhetische und damit verbundene ethische Wertung zum Ausdruck bringt. Das Schöne war schon bei Platon Inbegriff höchster Vollkommenheit und in der Folge zählten zur Beurteilung des Schönen Kategorien wie Harmonie, Ordnung, Ebenmaß oder Anschaubarkeit. Diese idealistische Betrachtungsweise beinhaltet bereits die Vorstellung, dass das Schöne eine soziale Funktion habe. Die aber wurde darin gesehen, Menschen mit gleichem Geschmack zu vereinen und dadurch Harmonie in die Gesellschaft zu bringen und Humanität zu fördern. Dabei wurde allerdings übersehen, wie durch das Setzen und Tradieren ästhetischer Normen unterschiedliche Geschmackskulturen ausgebildet werden, die sich als soziale Gruppen voneinander abgrenzen. Paradigmatisch kann das ja etwa in Bourdieus feinen Unterschieden nachgelesen werden. Obwohl also klar ist, dass Schönheit nie etwas Absolutes und Unveränderliches sein kann, sondern nach historischer Epoche, Gesellschaft und sozialer Zugehörigkeit verschiedene Gesichter, Schönheitsideale, also diversen Wandlungen und Moden unterliegen, könnte man bezüglich Dresden und München davon überrascht sein, dass sich die Zuschreibung schön nunmehr über Jahrhunderte hält. Dies mag seine Ursache auch in einer gewissen Unklarheit des Begriffs haben, aber das allein kann es nicht sein. Vor einigen Jahren haben wir mit Rolf Lindner im Zuge unserer Forschungen zu Dresden, das wurde ja schon erwähnt, eine Befragung unter Studierenden der Kulturwissenschaften an deutschen Universitäten durchgeführt, mit einem Rücklauf von mehr als 500 Fragebögen. Dabei operierten wir mit dem sogenannten Eigenschaftslistenverfahren, das die Psychologen Daniel Katz und Kenneth Braley zur Messung von Stereotypen entwickelt haben. Wir haben also nach den Eigenschaften von 8 deutschen Städten gefragt und sind dabei davon ausgegangen, dass die Konfigurationen von Eigenschaftszuschreibungen etwas aussagt, sowohl über eine Stadt wie auch im Städtevergleich, so wie Stereotypen insgesamt etwas aussagen. Bei den ausgewählten Städten handelt es sich, leider nicht um Dortmund, das wäre jetzt schön gewesen, um Berlin, Dresden, Essen immerhin, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart. Die Eigenschaften lauteten dynamisch, abweisend, konservativ, ordinär, freundlich, bieder, multikulturell, schön, aggressiv, alternativ, gemütlich und fleißig. Jeder Stadt konnten nun drei Attribute zugeordnet werden, die für die Befragten als zutreffend und drei Attribute, die als nicht zutreffend erachtet wurden. Bei allen Problemen, die diese Methode aufwirft und was ich hier jetzt gar nicht diskutieren will, war es doch überraschend, welch klares Bild von vielen Städten existiert. München etwa wird von den meisten Befragten als konservativ, schön und bieder gesehen. Es gilt als nicht alternativ, nicht aggressiv und auch nicht ordinär. Berlin demgegenüber gilt als nicht konservativ, nicht bieder und nicht gemütlich, sondern als dynamisch, alternativ und multikulturell, sozusagen ein Gegenentwurf. Gerade der letzte Aspekt mag überraschen, hat Berlin doch einen viel geringeren Anteil an Bewohnerinnen und Bewohnern mit Migrationshintergrund als etwa München oder Stuttgart, die als weniger multikulturell eingeschätzt wurden. In beiden Städten spielt dieses Attribut überhaupt keine Rolle. Berlin ist in der Wahrnehmung der Befragten also fast ein Gegenentwurf zu München und ebenso zum Residenzstadtcharakter von Dresden, welches als schön, freundlich und gemütlich gesehen wird. Dresden hatte den absolut höchsten Anteil an Antworten mit schön, fast 70% der Befragten haben Dresden als schön charakterisiert. Demgegenüber wird etwa die Ruhrgebietsstadt Essen als abweisend, fleißig und ordinär charakterisiert, obwohl dort die Villa Hügel ist. Oder vielleicht auch deswegen. Interessant sind vielleicht noch weitere Übereinstimmungen und Unterschiede von Städten. Neben München und Dresden gelten auch Hamburg und Leipzig als schön, nicht jedoch Essen und Frankfurt. Betrachtet man nun aber weitere Konnotationen, wird München, und da kommen jetzt vier Aspekte zusammen, als schön, konservativ, bieder und gemütlich empfunden und Dresden mit der Reihe schön, freundlich, gemütlich und konservativ in Verbindung gebracht. An dieser empirischen Erhebung dürfte deutlich geworden sein, dass im Common Sense von Bewohnern, Städtetouristen und Literaten, aber auch bei Stadtplanern und Architekten, also bei ästhetischen Arbeitern wie Konsumenten, eine Spezifik oder Eigenart oder Eigenlogik von Städten fest verankert ist. Der Kulturwissenschaftler Rolf Lindner geht nun davon aus, dass sich, Zitat, alle Strategien der Inszenierung, Repräsentation und Rekodierung an den Kriterien der Plausibilität, das heißt der Vorstellbarkeit und Glaubwürdigkeit von Aussagen zu orientieren haben, die mit dem Imaginieren verbunden sind. Zitat Ende. Das Imaginäre ist nach Lindner als eine Art städtische Tiefengrammatik, zu begreifen. Eine Stadt entwickelt sich demzufolge nicht willkürlich, sondern an einem Habitus entsprechend, der städtische Erfahrungen lenkt. Helmut Berking und Martina Löw sprechen in diesem Sinn von einer Eigenlogik der Städte, die Stadtplanerin Sophie Wolfram von einer Seele der Stadt. Man kann also in Anlehnung etwa an Bourdieu durchaus behaupten, dass auch Städte Praxisformen und Repräsentationen strukturieren. Zwar ist die Stadt kein Akteur im Sinne Bourdieus, aber es handelt sich um ein Kollektiv von Akteuren, die über eine gemeinsame Geschichte und kollektive Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata miteinander verbunden sind. Diese wiederum manifestieren sich in einer spezifischen Architektur und in den Institutionen ebenso wie in der ökonomischen Ausrichtung und den typischen Verhaltensweisen der Bewohnerinnen und Bewohner. Martin Lee für die Kulturgeografie und wie gesagt Rolf Lindner haben diese Konzeption am weitesten vorangetrieben. So betont etwa Martin Lee, dass ein Stadtraum niemals ein neutraler Raum sei, an dem einfach Dinge passieren, Menschen leben und arbeiten, sowie soziale Prozesse ablaufen. Es handelt sich viel mehr, so schreibt er, um historisch geprägte Räume, wo die Effekte früherer sozialer Beziehungen eine komplexe Ordnung von Bedeutungen produzieren. Städte hätten relativ fortdauernde kulturelle Orientierungen, die relativ unabhängig von ihren aktuellen Bewohnern existieren. Auch Lindner sieht den städtischen Raum im bourdieuischen Sinn als sozial konstruiert und markiert, wodurch er sich als Objektivierung und Naturalisierung vergangener wie gegenwärtiger sozialer Verhältnisse darstellt. Lindner verweist darauf, dass der Habitus stets etwas Gewordenes meint, welches, ich zitiere ihn, das Handeln nach der Kausalität des Wahrscheinlichen leitet, indem es etwas Bestimmtes aufgrund von Geschmack, Neigungen und Vorlieben, kurz Dispositionen, nahelegt. Zitat Ende. An dieses Konzept des Habitus knüpfen wir nun die Idee einer urbanen Ästhetik. Der Psychologe Ernst Böppel schreibt über den formalen Rahmen des ästhetischen Erlebens, dass, Zitat, das Wahrgenommene oder das Gedachte, die Entscheidung oder das Urteil, jeweils eine Bestätigung oder Zurückweisung einer Hypothese oder eines Vorurteils innerhalb eines mentalen Bezugssystems ist, das in einem gegebenen Augenblick besteht. Zitat Ende. Die Inhalte dieser Bezugssysteme hängen sowohl von emotionalen Bewertungen als auch von individuellen Erfahrungen ab und sind dabei nicht allein durch Vorgaben zu determinieren. Warum aber werden nun Dresden und München so oft mit den genannten Adjektiven versehen? Im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit dürfte zwischen der ästhetischen Arbeit und dem ästhetischen Konsum, zwischen denen es ohnehin vielseitige Verschränkungen geben mag, gerade auch die ästhetische Vermittlung eine immer stärker werdende Position einnehmen. Aus der Distanz verdichten und multiplizieren vor allem Medien urbane Alleinstellungsmerkmale, die auch für das Stadtmarketing eine immer größere Bedeutung haben. So hat jeder von Ihnen sicherlich eine bestimmte Anmutung von Rio im Kopf, auch ohne jemals dort gewesen zu sein. Am Beispiel von Dresden und München möchten wir nun zeigen, wie sich der Habitus von Städten generiert, oder zumindest andeuten, wie er sich generiert und die so entwickelten Charakteristika wiederum in Stadtästhetiken aufgehen. Unser Blick richtet sich auf Muster des Erscheinens, die, so meinen wir, ihrerseits auf der kulturellen Textur einer Stadt basieren. Es geht um Orte, Figuren und Momente, aber auch um Brüche und biografische Ereignisse im Leben von Elbflorenz und Isar-Athen. Damit komme ich jetzt zum zweiten Aspekt und zur Stadt Dresden oder Elbflorenz. Dresden erlebt seine formative Phase im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten wie etwa München relativ früh, nämlich am Ende des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als Kurfürst Friedrich August I., genannt August der Starke, Sachsen regierte und König von Polen wurde. In diese Periode fallen, jenseits von teilweise missglückten machtpolitischen Ambitionen dieses Herrschers, einige zentrale Entscheidungen und Entwicklungen, die das höfische und städtische Leben Dresdens prägten und die unter den Rubriken Architektur, Kunst und höfische Repräsentation gefasst werden können. Gebaut werden unter anderem der Zwinger, das japanische Ballet, das Brühlsche Ballet, die Augustusbrücke und die Frauenkirche, letzterer allerdings wurde von den Bürgern der Stadt Dresden gebaut und finanziert. Und es wurden im Umland von Dresden, aber sehr einflussreich für Dresden, einige Landsitze errichtet, wie Pillnitz, Moritzburg und Großseglitz. Zugleich erhielt Dresden mit der Gemäldegalerie, dem grünen Gewölbe, dem Kupferstichkabinett, der Porzellansammlung und dem Museum Augusteum den Grundstock jener einzigartigen Kunstsammlungen, die bis heute internationalen Stellenwert aufweisen. Der lebens- und sinnenfreudige Kurfürst prägte die Stadt allerdings auch mit seiner Vorliebe prunkvoller höfischer Repräsentationen, die in großartigen Festen und Umzügen zum Ausdruck kamen, die oft monatelanger Vorbereitung bedurften und an denen teilweise auch die Bewohner der Residenzstadt und des Umlandes als Beobachter teilnehmen konnten. Diese Repräsentationsmodi werden noch heute aufzugreifen versucht, etwa durch die großen historischen Umzüge im Rahmen des Elbhangfestes, welches das größte Volksfest in Dresden darstellt. Friedrich August II. Setzte das Wirken seines Vaters im Bereich der Architektur und der Künste fort. Italienische Künstler und Bauleute errichteten die prächtige katholische Hofkirche als höfisches Ponton zur protestantischen Frauenkirche und Bernardo Pelotto, genannt Canaletto, der mit seinen Barockveduten europaweite Bekanntheit erlangte, wurde zum Hofmaler ernannt. Seit jener Zeit, bis weit ins 19. Jahrhundert, galt Dresden als Deutschlands bekannteste Kunststadt, die von ausländischen Künstlern und Intellektuellen, die in deutsche Lande reisten, besucht werden musste. Und über alle Brüche hinweg wirkt das Zusammenspiel von Kunst und Residenzstadt, aus dem sich eben jene Zuschreibungen einer schönen Stadt speisen. Schon in Max Webers Städtetypologie wird betont, dass in der Residenzstadt die städtische Wirtschaft von den Großkonsumenten, Königen und Fürsten sowie deren Hofangehörigen bestimmt wird und deshalb gerade luxuriöse Güter eine besondere Rolle spielen. Werner Sonderts Ausführungen zum Luxuskonsum als Katalysator in kapitalistischer Entwicklung etwa lesen sich wie die Beschreibung residenzstädtischer Konsumpraktiken. Ein kleiner Sprung weiter aber in Dresden. Ich zitiere: Wenn es zutreffen sollte, dass ich nicht nur weiß, was schlimm und hässlich, sondern auch, was schön ist, so verdanke ich diese Gabe dem Glück, in Dresden aufgewachsen zu sein. Ich musste, was schön sei, nicht erst aus Büchern lernen, nicht in der Schule und nicht auf der Universität. Ich durfte die Schönheit einatmen, wie Försterkinder die Waldluft. Zitat Ende. Diese häufig zitierte Passage von Erich Kästner ist nur ein Beispiel dafür, wie Dresden als schöne Stadt gewürdigt wurde und wird. Ein weiteres Zitat: Schön ist Dresden, dieses deutsche Florenz, das muss ihm der blasse Neid lassen. Zitat Ende, schrieb Ernst Barlach, und Alexander Roder-Roder konstatierte: Dresden, Deutschlands schönste Großstadt. Und erst vor wenigen Jahren blickte der ehemalige Konzernchef von VW, Ferdinand Piech, von der Terrasse des Lingner Schlosses und beschloss, hier die gläserne Manufaktur zu bauen, weil Dresden die schönste Stadt Deutschlands sei. Beschworen wird diese Schönheit auch in Interviews, die wir im Zuge unseres Dresden-Projektes geführt haben und die auch die atmosphärische Anmutung hinter diesen Schönheitszuschreibungen zum Ausdruck bringt. So meinte eine in Dresden geborene und aufgewachsene Frau, ich zitiere: Wenn ich an Dresden und seine Kultur denke, sehe ich eine wunderschöne alte Dame, sehr stilvoll und ästhetisch, mit Spitzenhandschuhen, so ein bisschen, ja, altmodisch. Sehr belesen, die alte Dame, sehr kulturvoll, geht regelmäßig in Konzerte und Museen, kennt sich auch gut aus, ist aber ein kleines bisschen festgelegt. So ein bisschen antiquiert ist sie doch und lässt sich nicht so leicht von ihrer Meinung abbringen. So sehe ich die alte Dame Dresden vor mir. Aber eine schöne alte Dame. Neben der immer wieder betonten historischen Architektur und den einzigartigen Kunstsammlungen ist es die Lage Dresdens im Elbtal, eingebettet in die Weinhänge zwischen Radebeul und Loschwitz, den vielen Freiflächen und Parks, die in diversen Berichten und Gesprächen besonders hervorgehoben werden. Die entsprechenden Darstellungen erinnern an die literarische Figur des Locus Amoenus, also an jene ideale und fiktive Landschaft, zu der ein Gewässer, Wiesen und Bäume gehören. Eine Landschaft, die nie existiert, aber Gefühle zum Ausdruck bringt, wie sie auch in Beschreibungen über Dresden ständig wiederkehren. Und ebenso in den Erzählungen und Erinnerungen von Menschen aus Dresden selbst, wie jener 40-jährigen Frau, die heute in Berlin wohnt. Ich zitiere: Wenn ich zu Besuch bei meinen Eltern bin und mit dem Fahrrad an der Elbe langfahre, dann denke ich, mein Gott, wie schön das ist. Und gerade die Elbwiesen oder die Dresdner Heide oder die Elbhänge oben mit den Schlössern. Mein Gott, wie schön das ist. Zitat Ende. Neben den Kunstsammlungen waren es eben vor allem die Landschaft, das Licht und das Panorama der Stadt, die beispielsweise die Romantiker, allen voran Caspar David Friedrich, anzogen. Ich will noch einmal mit zwei Zitaten untermauern, wie sich die Bilder ähneln. Zitat: Der eigene poetische Schimmer, der über Dresdens Terrassen und Kirchen und Brücken gebreitet war, er war ganz für mein Wesen geeignet. Welche Abende verlebte ich nicht mit meinen Fantasien, wenn Nebelluft über die Elbe dämmerte und der Mond über den fernen, bewaldeten Hügeln heraufkam. Welche Träume kamen mir nicht, wenn ich in den umrankten Trümmern am Zwinger und der alten Linden wanderte. Zitat Ende. So schrieb um die Mitte des 19. Jahrhunderts der Spätromantiker Karl Gustav Carus, ein Dresdner Multitalent, der Arzt, Physiologe, Schriftsteller, Philosoph und Landschaftsmaler war. 150 Jahre später meinte eine Nachfahrin im Geiste im Interview, ich zitiere, ein Bild, das mich nicht mehr loslässt, ist, wenn der Nebel aus der Elbe hochsteigt, ach, und diese herrliche Melancholie, diese Depri-Stimmung, wunderschön. Zitat Ende. Diese Skizzen sollen nur andeuten, was in viel ausführlicheren Belegen zum Ausdruck gebracht werden sollte. Wir wollen hier aber zumindest noch mit einem Beispiel auf die spezifische Wirkung historisch verfestigter Traditionslinien verweisen. Und dabei geht es um die Zerstörung von Dresden im Februar 1945. Olaf Rader hat in seinem Beitrag für Etienne François und Hagen Schulzes dreibändiges Werk Deutsche Erinnerungsorte geschrieben, die Erinnerung an die Aktion Donnerschlag habe dazu geführt, dass Dresden im kollektiven Gedächtnis nicht mehr als Stadt mit barockem Glanz und höfischer Raffinesse wahrgenommen wird. Aber ich denke und wir denken, dass gerade das Gegenteil der Fall ist. Weil die physische Zerstörung dazu geführt hat, den Mythos Dresden in einer solchen Form wiederzubeleben, dass heute viele Menschen daran glauben. Durs Grünbein etwa, der aus Dresden stammende Lyriker, hat es in einem Interview mit Renatus Deckert folgendermaßen ausgedrückt. In all den Schilderungen der Großeltern und der Menschen, die das alte Dresden noch kannten, kam zum Ausdruck, wie außergewöhnlich diese Stadt gewesen sein muss. Wahrscheinlich war Dresden die schönste italienische Stadt nördlich der Alpen. Eine barocke Residenzstadt in all ihrer Pracht, eine der großen europäischen Kulturstädte. Und nun war diese Stadt auf fürchterlichste Weise zerstört und nur noch ein Schatten ihrer selbst. Aber noch dieser Schatten teilte sich den Jüngeren mit. Zitat Ende. Dresden ist diesbezüglich wohl ein Beleg für die Behauptung, dass sich die Identität einer Stadt trotz der Zerstörung ihrer Gebäude im Lebensstil, in den Gewohnheiten und im Gedächtnis ihrer Bewohner erhält. In diesem Zusammenhang hat ja der Kultursoziologe Karl Siegbert Rehberg treffend argumentiert, die Wahrnehmung Dresdens sei immer verbunden mit der Kopräsenz einer Stadt, die nicht mehr existiert. Ein Beleg dafür ist sicherlich, dass noch heute Pelottos Betrachtung des Dresdner Elbprospekts von der Neustädter Seite aus, wird übrigens Canaletto-Blick genannt, das am häufigsten verwendete Motiv von Dresden ist. Und, was noch viel schwerer wiegt, es ist keine architektonische Veränderung denkbar, die dieses Bildmotiv und diese Bildachse stören könnte. Wahrscheinlich konnte auch die Waldschlösschenbrücke, ich weiß nicht, ob Sie diese Debatte mitverfolgen konnten, für deren Erbauung Dresden sogar seinen Status als Weltkulturerbe geopfert hat, nur deswegen bei einer Bürgerbefragung die Zustimmung erhalten, weil sie außerhalb dieser üblichen Blickachse liegt. Überhaupt ist interessant, wie sich in Dresden durch die 4 Jahrzehnte während der sozialistischen Ära hindurch ein Bildungsbürgertum erhalten hat, eindrucksvoll beschrieben übrigens in Uwe Tellkamps monumentalen Roman Der Turm, für das die Geschichte der eigenen Stadt eine wesentliche Bedeutung hat. Mehr noch als die Veduten Pelottos stellt für diese Menschen Fritz Löfflers 1955 erstmals erschienenes Buch Das alte Dresden, in dem das Dresden von 1945 unter anderem fotografisch dokumentiert wird, den Maßstab für alle weiteren Stadtentwicklungen im Innenstadtbereich dar. Sie und der Autor, also dieses Bildungsbürgertum, und der Autor als eine der zentralen Figuren waren es einerseits, die Dresden vor einer völligen Überlagerung mit sozialistischer Architektur bewahrt haben. Sie waren und sind es aber andererseits auch, die keine neue und innovative Architektur im Stadtzentrum dulden, weil hier die Zeit in einem imaginierten und rekonstruierten barocken Idyll stillgestellt werden soll. Hier fügt sich das Schöne und das Biedere zu einer wertkonservativen und wertekonservierenden Form. Jetzt übergebe ich an Volker.
Ja, und ich mache weiter mit Isa Athen. Während nun Dresden mit seinen Kunstsammlungen bereits im 18. Jahrhundert zum Elbflorenz geworden war, ist von Isar Athen erst Anfang des 19. Jahrhunderts die Rede. Noch als Kronprinz begann der spätere Bayernkönig Ludwig I. eine große Leidenschaft für die schönen Künste zu entwickeln und soll von sich selbst sogar behauptet haben, ich werde nicht ruhen, bis München aussieht wie Athen. Zusammen mit immer wieder wechselnden Baumeistern, in erster Linie aber mit Leo von Klenze, dem klassizistischen Architekten, vermochte Ludwig wie kein anderer, die Stadt nach seinen Idealen zu gestalten. Eine Stadt ist aus Sicht der Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann als eine Art dreidimensionaler Palimpsest zu verstehen. Auf konzentriertem Raum, so Aßmann, ist Geschichte immer schon geschichtet, als Resultat wiederholter Umformungen, Überschreibungen, Sedimentierungen. Die Formel von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen gilt nicht weniger als für die miteinander lebenden Generationen, auch für die unterschiedlichen Schichten urbaner Bausubstanz. Obwohl im Stadtraum alles gleichzeitig anwesend ist, heißt es jedoch keineswegs, dass jeweils alle Schichten auch gleichzeitig wahrgenommen werden und im Bewusstsein präsent sind. Zu Aßmann. Jahrhunderte hindurch bestimmten nun die Wittelsbacher die Geschicke ihrer Residenzstadt im Süden. Ausgerichtet auf die Nähe zum Hof und den Regenten fand das Leben an der Isar lange Zeit in verhältnismäßig engen Mauern statt. So holte Ludwig der Bayer als Kaiser die geistige Elite im Kampf gegen das Papsttum schon im 14. Jahrhundert nach München, aber die Stadt kam doch lange nicht über den Status eines oberbayerischen Zentralorts hinaus. Allerdings wurde München schon Anfang des 16. Jahrhunderts zum Verwaltungsmittelpunkt des Herzogtums Bayern. Der Stadtraum konnte nach und nach erweitert werden und besonders die Kurfürsten ließen zahlreiche Schlösser, Kirchen, Parks und Palais errichten. Entstanden sind aufwendige Zerschaustellungen von Religion, Macht und Geld, die heute einen Großteil der Münchner Sehenswürdigkeiten ausmachen. Folgt man beispielsweise Tour 5 aus dem aktuellen Merian-Reiseführer München, gelangt man in nur 3 Stunden vom Sendlinger Tor am einen Ende der Stadt über die Asamkirche und das Stadtmuseum, dem ehemaligen Zeughaus, über St. Peter und den Viktualienmarkt zum Isartor am anderen Ende der Innenstadt. Weiter geht es vom staatlichen Hofbräuhaus in den alten Hof, eben den Sitz Ludwigs des Bayern, über den Max-Josefs-Platz, an der Staatsoper vorbei und an der Residenz entlang zur Theatinerkirche auf den Odeonsplatz. Nach einem Blick auf die Türme der Frauenkirche und in die Ludwigstraße Richtung Universität und Siegestor kommt man durch den Hofgarten über das Prinz-Karl-Palais in den Englischen Garten. Das Setting des Schönen erklärt sich also auch in München durch die habituelle Prägung als Residenz. In den räumlichen Strukturen der Stadt wird deutlich, welche Rolle die Wittelsbacher und mit ihnen die zahlreichen Architekten, Gartenbaumeister, Maler, Bildhauer, Stuckateure und Vergolder als Hersteller von Atmosphären gespielt haben und bis heute spielen. Wie Aleida Aßmann bereits angemerkt hat, werden aber gar nicht alle Schichten gleichzeitig wahrgenommen. Aus heutiger Sicht wirken vor allem diejenigen Wittelsbacher, die im 19. Jahrhundert wesentliche Orte und Bilder geschaffen haben, als maßgebende Imageproduzenten. Der schon erwähnte Ludwig formte nämlich nicht nur Straßen und Plätze, sondern ließ auch eine Akademie der bildenden Künste errichten und holte erstmals die Universität in die Stadt. Der Archivar Richard Bauer hält Münchens Aufstieg zu einer Kunststadt aber keineswegs für einen Zufall, sondern vielmehr für das Ergebnis eines Kalküls. Als politischer Mittelpunkt des seit 1806 existierenden souveränen neubayerischen Königreichs musste es sich, so Bauer, über den bisherigen Status einer süddeutschen Residenzstadt hinaus entwickeln und als königliche Hauptstadt alle anderen überflügeln. Zitat Ende. Der Ausbau Münchens war also Teil des bayerischen Nation-Building-Prozesses. Im Zuge dessen werden verstärkt Ansichten einer schönen, kultur- und traditionsreichen, mit der heimischen Region eng verbundenen Stadt artikuliert. Ein anderer Teil des Prozesses ist das angesprochene Oktoberfest. Auch die langsame Industrialisierung von Bayern und München, kleinräumige Strukturen und die insgesamt späte Entfaltung der Isar-Metropole mögen ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Ästhetik der Könige bis heute immanent bleibt. Auch zahlreiche Museen und Theater, die bayerischen Staatsgemäldesammlungen mit den Pinakotheken, das Lehmbachhaus, die Villa Stuck, die Kammerspiele oder die Oper, neuerdings auch das Jüdische Museum und die Sammlung Brandhorst, gehören zur Ausstattung von München und bilden das kulturelle, symbolische und ökonomische Kapital der Stadt. Mit diesen Institutionen müssen stets auch die ästhetischen Arbeiter, um Böhmes Begriff wieder aufzugreifen, gedacht werden, die in der Stadt leben, ihr Bedeutungen zuschreiben, gleichzeitig wahrnehmen und konsumieren, wenn sie beispielsweise an der mit Hilfe von Gemälden und Stichen aus dem 18. Jahrhundert renaturierten Isar spazieren gehen. Der Dirigent Kent Nagano ist nach seiner Berufung als Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper ebenso nach München gezogen und erweist sich als sehr genauer Beobachter der Stadt und ihrer Atmosphäre. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung spricht er über seine Eindrücke und antwortet auf die Frage, ob ein derart gestimmtes München überhaupt noch Innovationen zulassen kann, beziehungsweise ob nicht eine allgemeine Blasiertheit alles überdeckt. Der Journalist Alexander Gorko greift damit einen Vorwurf auf, der häufig an die schöne Stadt herangetragen wird. Nagano aber spricht sich explizit für sein Münchner Publikum aus und sagt, elitär heißt nun mal nicht konservativ. Es heißt hingegen anspruchsvoll. Und ich glaube, dass dieses engagierte Bürgertum das eigentliche Geheimnis dieser Stadt ist. Die Menschen hier haben den starken Ehrgeiz, gemeinsam für ihre Oper, ihr Theater, für die Qualität ihrer Stadt einzustehen. Das kenne ich in diesem Ausmaß nicht aus anderen Städten, so Nagano. Die Zuseher und Zuhörer erfahren sich also sehr bewusst als aktive ästhetische Konsumenten und sind zugleich die Erzeugenden einer Stadt der Kunst und Kultur. Auf Tour 5 des Merian-Reiseführers begegnen freilich noch ganz andere Phänomene, die ihrerseits in das Bedeutungsgewebe der schönen Stadt eingeflochten sind. So lockt, heißt es im Merian, gleich neben dem kaiserlichen alten Hof, das Delikatessenhaus Dallmayr mit seinem verführerischen kulinarischen Angebot und ausgezeichnetem Restaurant. Über die Küche ist zu erfahren, dass sich dort alpenländische Tradition mit französischer Klasse und italienischer Leichtigkeit verbinden. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass auch Ihnen diese Einrichtung ein Begriff ist und höre es an dem Lachen. Ein gelbes Gebäude mit großen Fenstern, Verkäuferinnen mit gestärkten Schürzen, große Behälter aus der Nymphenburger Porzellanmanufaktur und natürlich vollendet veredelter Spitzenkaffee. Als königlich bayerischer Hoflieferant zählte Dallmayr auch den deutschen Kaiserhof sowie 14 weitere europäische Fürsten- und Königshäuser zu seinen Kunden. Ist auf der Internetseite des Delikatessenhauses zu erfahren. Wer einmal dort war, weiß natürlich, dass der Eindruck nicht allein über das Sehen funktioniert. Im Laden mischen sich der Duft von Kaffee mit dem Geruch von Obst, frisch zubereiteten Canapés und Schokolade. Die unzähligen Touristen, die sich tagtäglich durch die schmale Eingangstür drängen, müssen eigentlich schon an Reizen vollkommen überflutet sein, führt ihre Runde doch im Vorfeld zumeist vom Viktualienmarkt mit all seinen Köstlichkeiten über den Marienplatz, wo sie zunächst das Glockenspiel am pittoresken Rathaus verfolgen. Und wenn sich dann noch ein Himmel von blauer Seide über die Stadtlandschaft spannt, wie von Thomas Mann so eindringlich beschrieben, wird man sich schwer tun, München an diesem Punkt nicht als schön zu empfinden. Der Internetauftritt von Dallmayr weist indessen noch auf andere Verbindungen hin. Neben der Geschichte des Hauses wird für exklusives Catering ebenso geworben wie für die Charity-Projekte von Karl-Heinz Böhm. Also Kaffee mit Äthiopienhilfe. Schon der Kaffeesieder Luigi Tambosi war im München des 18. Jahrhunderts berühmt für seine aufwendigen Buffets. Und ein anderer Münchner, Gerd Käfer, Käfers Wiesenschenke, wurde in den 1960er Jahren als Partyausstatter der Schönen und Reichen bekannt. In den Facettenreichtum der schönen Stadt spielen also auch die Momente Überfluss und Dekadenz mit hinein. München gilt heute als Luxusmetropole, als Hauptstadt des schönen Scheins. Die Wochenzeitung Die Zeit widmet dem Glanz von München sogar die neueste Ausgabe ihres Magazins, die wir leider erst bei der Herfahrt gelesen haben. konnten wir es jetzt nicht weiter einbauen. Und nicht von ungefähr hat der britische Fotograf Martin Parr für seine Luxury-Serie neben Menschen auf der Art Basel Miami und in Dubai auch Besucher auf dem Münchner Oktoberfest fotografiert. Die Ästhetik der schönen Stadt speist sich also auch aus den Anmutungsqualitäten, glänzend und negativer ausgedrückt affektiert. Noch immer auf Tour 5 mit dem Reiseführer begegnen aber auch das Haus der Kunst und damit die Schattenseiten der schönen Stadt. Hitler ist nicht nur in München groß geworden und hat die Stadt gar zur offiziellen Hauptstadt der Bewegung gemacht. München galt auch dem Führer als Hauptstadt der deutschen Kunst. Längst vorbei waren nun die Zeiten der Künstlertreffs, Feste und Literatencafés. Der große Glanz von Schwabing war bereits lange vor dem Ersten Weltkrieg erloschen. Von entarteter Kunst war jetzt die Rede und aus diesem Kunstverständnis heraus wurde ein neues Museum gebaut, das Haus der Kunst. Heute verläuft zwischen dem Prinz-Karl-Palais, dem Alterssitz der Ministerpräsidenten, und dem Haus der Kunst außerdem eine sechsspurige Straße mit Schlucht in den Tunnel hinein. Das ist aber nicht bei Tour 5 erwähnt. Ohnehin besteht die Altstadt neben modernen Neubauten zum großen Teil aus originalgetreuen Rekonstruktionen, wie etwa der Residenz. Der Krieg hatte schließlich auch in München schwere Zerstörungen hinterlassen. Den Abschluss des Wiederaufbaus aber markierte Anfang der 1960er Jahre ausgerechnet die Fertigstellung des Nationaltheaters. Richard Bauer, der bereits erwähnte Stadtarchivar, verweist in diesem Kontext auch auf den beachtlichen Zweig der Reproduktions- und Imitationsindustrie, die bereits im späten 19. Jahrhundert in München ansässig war. Die Kunststadt als Geschmackslandschaft wird hier mehr und mehr umgedeutet in ein Produkt kommerziellen Scheins. Vor allem das Bürgertum sonnte sich selbst gerne in dieser Kulisse und beschwor nun seinerseits Ludwigs Traum vom Isar-Athen. Ganz in der Tradition exzentrischer Malerfürsten wusste sich seit den späten 1960er Jahren freilich niemand so gekonnt zu inszenieren wie Rudolf Mooshammer, der Designer. Wohl offenbar auch hier bekannt. An welchem Ort aber hätte er seine Boutique mit dem klingenden Namen Karneval de Venise eröffnen sollen, wenn nicht in der Münchner Maximilianstraße zwischen all den Theatern, kostspieligen Geschäften und Luxushotels. München führt, Dresden auf der Überholspur, titelte die Tageszeitung Die Welt im September 2007. München, so heißt es weiter, ist nach einer Studie die wirtschaftlich attraktivste und erfolgreichste deutsche Großstadt. Aber der Osten holt auf. So ist Dresden am dynamischsten. In keiner anderen Stadt entwickelt sich die Wirtschaft so gut. Beim derzeitigen Niveau, und das gilt auch weiterhin, liegt München als wohlhabendste und ökonomisch attraktivste Stadt wieder vorn. Dresden ist Spitzenreiter bei der Entwicklung über die letzten 5 Jahre. Trotz der Teilung Deutschlands in Ost und West lassen sich also die Einflüsse der Wettiner im Norden und der Wittelsbacher im Süden Jahrhunderte hindurch verfolgen. Und die Biografien beider deutscher Städte weisen bis heute auf den Charakter einer Residenz. Beiden Städten eignet eine spezifische Ökonomie, die eng mit den Weichenstellungen in den genannten formativen Phasen der Stadtentwicklung zusammenhängt. Sowohl in Dresden als auch in München wurde neben der Begeisterung für die schönen Künste und dem Luxuskonsum ein besonderer Akzent auf wissensbasierte Ökonomien gelegt. In Dresden hing das zunächst mit dem sächsischen Bergbau zusammen. Später dann mit der für Deutschland frühen industriellen Entwicklung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und auch in München ist um die großen Universitäten im Zentrum, wenn auch erst später im 19. Jahrhundert, ein dichtes Geflecht aus wissenschaftlichen Institutionen und sogenannten Wissensarbeiterinnen und Arbeitern entstanden. Diese Strukturen wirken bis in die Gegenwart weiter. Zum Waren- und Tauschwert hat sich inzwischen aber, und darin stimmen nicht nur die Philosophen Böhme und Welsch überein, ein ebenso bedeutender, keineswegs nur an der ästhetischen Oberfläche argumentierender Inszenierungswert gesellt. Städte müssen heute im globalen Wettbewerb kreativ erscheinen und artikulieren sich meist im Sinne ihrer habituellen Textur. Einer der wichtigsten Faktoren ist dabei die Lebensqualität. Und die wiederum speist sich in Elbflorenz und Isar-Athen aus der Ästhetik der schönen Stadt. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Wir haben ja fast zu einem Bogen jetzt geschlossen. Die Creative Class ist nach München zurückgekommen, mit der sie bei Helmut Berken begonnen hat. Ich sollte noch dazu fügen, Herr Moser und Frau Ecker sind an der Universität München, am Institut für Europäische Ethnologie, als Institutsvorstand, sie ist Mitarbeiterin dort. Und ich denke, wir haben jetzt einen spannenden Schlussteil noch für die Diskussion. Ein Beispiel von zwei Städten, die ganz anders gelagert sind als Glasgow und Dortmund. Es gibt keine proletarische, auch keine sozusagen großindustriell-bürgerliche Elitendynamik oder Entscheidungsstruktur in diesen Städten, sondern wir haben Residenzstädte vor uns mit einer spezifischen Geschmackskultur, mit auch spezifischen Ökonomien. Es hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Wien. Also beide Städte in gewisser Weise, da könnte man das auch noch, wenn man wollte, in den Stadtvergleich hineintun. Aber diskutieren wir nun einmal München und Dresden.
Ich würde gern mit dem Mikrofon jetzt die historische Dimension ansprechen. Gerade bei München erscheint mir ja sehr verbannt die Tatsache, dass hier ein Hauptstadttransfer vorliegt und aus einem früheren bayerischen mittelalterlichen Zentrum oder mehreren Zentren hier im Laufe des 16. Jahrhunderts und dann in weiterer Folge sehr aktiv ein neues Zentrum über Generationen geformt wird. Und das noch dazu eben als Hauptstadt einer Region, wenn man so will, sogar einer Nation, dann auch fungiert. Also ganz markante Unterschiede, wie ich meine, zu Glasgow, Dortmund und eine sehr ähnliche Situation bei Dresden, wo eigentlich dann in einem Jahrhundertparcours dann doch über zumindest zwei Jahrhunderte, also sagen wir 18. bis 19. Jahrhundert, auch eine entsprechende literarische Reflexion des Ortes erfolgt. Es gibt eben die wunderbaren Zitate, die man dann zitieren kann, eben aus der Literatur heraus. Setzt auf die Tradition, setzt einfach auf das historische Faktum einer Hauptstadtgründung und einer neuen Residenz, die gebildet wurde.
Kann man ja eigentlich nur zustimmen.
Bitte, Frau Stumpe.
Jetzt kann ich einfach reden, oder? Ja. Herr Moser und Frau Ecker, sehr spannend für mich war, also mir geht es eher um eine stadtgeografische Dimension und um die normative Dimension des Ästhetikkonzepts im Zusammenhang mit diesen beiden Städten. Es ist natürlich auffällig, es geht hier um die Flussachsen, ein klassischer Fall eines normativen Konzepts für eine Stadt, die Ästhetisierung der Flussachse, was, wie wir heute noch präsentieren werden, auch in Graz versucht wird, was in Linz offensichtlich versucht wurde und erfolgreich. Die Ästhetisierung, aber auch des Zentrums. Also es geht hier um zentrale Institutionen und dahinter steckt ein sehr normatives und sehr striktes normatives Konzept der hochkulturellen Institutionen. Das heißt, mit diesem Ästhetikbegriff schön werden diese hochkulturellen Residenzräume, Gewölbe, grünes Gewölbe und etc. in Verbindung gebracht. Das interessiert mich einerseits, ob Sie das auch so sehen. Und das Zweite, was mich noch interessiert, war ein bisschen die Ästhetisierung des Kommerziellen. Das ist sozusagen das Barock des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen. Die Ästhetisierung des Kommerziellen, gerade in München. Darauf haben Sie ja angespielt, was uns auch interessiert, weil wir ein Forschungsprojekt zum Thema Shopping Center lancieren in Graz. Also hier die Ästhetisierung des Kommerziellen, gerade in München. Die haben auch die schönsten Shoppingcenter oder so. Spielt das auch eine Rolle in diesem Diskurs? Ich denke an den Kaufhof und die fünf Höfe und so weiter.
Wollen Sie beginnen?
Ja, ich kann beginnen. Also ich würde sagen, wir haben ja jetzt nur versucht, einige Beispiele rauszugreifen Und natürlich liegen erstmal die hochkulturellen Sachen auf der Hand, aber es ist schon interessant, wie sie das dann eben weiter vorsetzt. Und so meinen wir ja auch in der Empfindung, auch in ganz alltäglichen Momenten. Und natürlich spielen die Shoppingcenter eine Rolle, also würde ich schon sagen, dass sie das da auch fortsetzt. Und gerade was Sie ansprechen, also die fünf Höfe, die auch von Herzog Dömeron gestaltet sind und so eine Art Luxus-Shopping-Center darstellen, sind da sicherlich ganz, ganz populär vorn dabei. Und auch ansonsten taucht da natürlich dieses Moment des Schönen immer wieder auf und immer schillernd mit dem schönen Schein. Sie brauchen, um das wieder aufzugreifen, ja nur an den FC Bayern, den FC Hollywood zu denken und an das nun auch mal rot leuchtende Stadion, so viel zum Thema Glanz und Schein. Also manchmal leuchtet es natürlich auch blau, aber eher selten.
Ja, gut, für Dresden gilt vielleicht diese Ästhetisierung des Kommerziellen um eine Spur weniger, weil das nicht so gut funktioniert. Wir haben ja da sehr viele ethnografische Forschungen gemacht und sehr schön war das, was der Lutz Wiesner angesprochen hat, wie die gläserne Manufaktur, wo man praktisch in Anknüpfung, in einer sehr genauen Betrachtung der historischen Entwicklung Dresdens mit seinem Luxus-Residenzstadt-Charakter sich gedacht hat, wir hier baut jetzt VW seine Luxuskarosse namens Phaeton, bringt das mitten in die Stadt an den Rand des großen Gartens, auch ein Barockjuwel in Dresden, schräg gegenüber des Hygienemuseums. Der ganze Bau ist voll von Anspielungen an diese Geschichte. Und das ist auch der Versuch, ein Verkaufserlebnis aus der ganzen Geschichte zu machen, das eingebunden ist in verschiedene Dinge. Und genau genommen ist das gescheitert, interessanterweise. Und das Einzige, was dann gelungen ist, ist, dass vormals industrielle Arbeit, die jetzt aber gar keine industrielle Arbeit mehr ist, also der Zusammenbau dieses Autos wie in einem Museum aufgeführt wird, das man ständig beobachten kann. Also dieser Besuch funktioniert gut, der war früher umsonst, weil wir ja das Geld verdienen wollten mit dem Verkauf dieser Luxusautos. Mittlerweile kostet aber der Versuch dieser Manufaktur Eintritt, weil das zu teuer geworden ist, weil sich die Autos nicht in dem Maße verkaufen, wie es eigentlich gedacht war. Aber nichtsdestotrotz, der Punkt ist eher, und er ist auch wichtig für das, was wir vorher gehört haben, dass in vielen dieser Bemühungen, die da stattfinden, ein direkter Bezug zu diesem Residenzstadtcharakter gesucht wird und sich fortsetzt. Und da gibt es viele Beispiele davon, die man ewig lang anführen kann.
Es gibt natürlich nur ganz kurz. Es gibt natürlich in München mittlerweile auch die BMW-Welt. Die kann man aber nur kostenlos besuchen. Und die dient als Objekt eigentlich nur dazu, dass wenn Sie in München ein BMW bestellen, weitere 500 Euro drauflegen, werden Sie ihn dort erhalten. Ich glaube, es gibt dazu nur Abendessen und dann kann man damit zur parkhausähnliche Rampe hinunterfahren. Und das ist auch für Besucher geöffnet, weil da andere Modelle präsentiert werden. Und ist sehr beliebt.
Ich habe eine ganz kurze, wirklich konkrete Wissensnachfrage und dann ein bisschen allgemeinere noch. Das kurze, diese empirische Studie, die Sie gemacht haben mit den Einschätzungen bei den Studierenden, wurde da auch abgefragt, inwieweit man die Stadt kennt oder durften auch quasi reine Außenfremdbilder irgendwie abgegeben werden an Meinungen? Oder gab es quasi auch die Frage, waren Sie bereits in Dresden, München oder wie auch immer?
Genau, das ist eine der Schwächen der Studie, deswegen habe ich es auch gesagt, sie ist nur bedingt, genügt sie den Kriterien harter quantitativer Forschung. Wir haben nicht danach gefragt, und zwar ganz bewusst nicht, weil das dann sehr kompliziert geworden wäre. Wir hatten auch so einen Teil mit diesem Eigenschaftslistenverfahren und unsere Idee war ja, dass es interessant ist zu schauen, wie verfestigt die Bilder über manche Städte sind, unabhängig davon, ob jemand dort war oder nicht dort war. Und es gab auch, das habe ich jetzt nicht ausgeführt, da müsste ich Ihnen die Ergebnisse im Detail zeigen, es gab natürlich auch unterschiedliche Antworten, wie gut eine Stadt bekannt ist. Über manche Städte gab es einfach höhere Antwortzahlen, als zum Beispiel über eine Stadt wie Essen, das unbekannter ist im Vergleich jetzt zu München oder auch zu Dresden oder zu Berlin, wo immer am meisten Leute geantwortet haben oder auch zu Hamburg beispielsweise. Aber diese Unterscheidung haben wir einfach nicht. Wir haben es ja in dieser Publikation haben wir es ja ein Spiel mit Bourdieu genannt. Also es war ein bisschen ein spielerischer Zugang.
Das zweite ist eher so eine Einschätzung. Sie vergleichen hier eben diese zwei Städte mit sehr viel Ähnlichkeit, mit sehr viel Parallel, mit diesem Kurs auf die Residenzstadt, auf die Ästhetik. Ist es aber nicht ein ganz grundlegender Unterschied doch zwischen den zwei Städten, dass ich, wie ich meine, dass Dresden einfach über viel, viel mehr Brüche verfügt in dieser Geschichte einer Ästhetik und München eigentlich eine viel durchgehendere oder kontinuierlichere Entwicklung diesbezüglich durchlaufen hat?
Ja, ich meine, die These, darf ich handeln? Zunächst, ich kann es für Dresden sagen, das Interessante daran, es geht uns auch gar nicht so sehr nur darum, die Parallelen zu zeigen, als wäre das alles identisch. Da gibt es natürlich massive Brüche und wenn man genauer schaut, gibt es auch Unterschiede. Aber das Interessante wirklich an Dresden ist, und da gibt es eine Fülle von Beispielen, nicht nur aus der Literatur, sondern auch in Gesprächen, die wir geführt haben und so. Und vielleicht ist es auch ein Vergleich zur Ära des Nationalsozialismus, wie versucht wird, über 40 Jahre sozialistisches Regime auszublenden, so in der Art, so möchten wir nicht gewesen sein. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man sich die politischen Verhältnisse und ähnliche Dinge anschaut. Aber in anderen Bereichen funktioniert es sehr wohl, wie bewusst angeknüpft, das habe ich versucht, anzudeuten versucht mit dem Buch von Löffler, das jetzt wieder die Folie dafür ist, wie diese Stadt wieder hergestellt werden muss und wieder in ihren vermeintlich originalen Zustand zurückversetzt werden muss. Also da gibt es eine ganze Palette davon, dass die zeigen, dass die Brüche zwar da sind, aber dass man über diese Brüche hinweg eine Anknüpfung an davor sucht. Und ganz massiv und von vielen Leuten. Und vielleicht ist eines der treffendsten Beispiele, obwohl man ja darüber streiten kann, inwiefern das mit Residenzstadt zu tun hat, die Wiedereröffnung der Frauenkirche. Ich habe da ein beeindruckendes Erlebnis gehabt. Da gibt's, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, es gibt einen Filmemacher in Dresden, der immer alles gefilmt und gesammelt hat, was es in Dresden über an Material gibt. Und da war, dann gibt es so Filmfeste am Elbufer im Sommer immer, und da war einmal, wurden historische Filme von Dresden gezeigt, und da waren 3000 Leute oder was, die sich diese Filme angeschaut haben, und dann war als Schmankerl dieser Filme am gleichen Tag oder am Tag davor wurde die Kuppel auf die draufgesetzt, auf den das letzte Stein draufgesetzt auf die Frauenkirche, und der hat das gefilmt, hat das eingespielt, und dann stehen die Leute auf, als dieser Film vorbei ist, und applaudieren. Also im Open Air Kino stehen Leute auf und applaudieren dazu, dass jetzt die Frauenkirche wieder vollendet dasteht. Also das zeigt etwas über, ja, welchen Stellenwert das hat für die Menschen auch, nicht nur für eine Elite oder so, und wie angeknüpft wird dann etwas.
Und für München gibt es natürlich den Bruch genau, also den Bruch genauso, aber er ist halt kürzer. Wenn man ihn, ja, Gott sei Dank, weil das Sperrmodell nicht umgesetzt worden ist, sonst gäbe es jetzt da gigantische 20-spurige Achsen, wo unser Institut steht. Aber es ist auch interessant, wie dann später daran wieder anknüpft wird. Also beispielsweise eine der großen Ausstellungen zur Olympiade heißt ja nicht München oder Deutschland Kunst und Kultur dann, sondern es wird explizit Bayern Kunst und Kultur im Münchner Stadtmuseum genannt. Und das andere, die andere große Ausstellung, die dreht sich dann um Weltkulturen. Also da setzen sich diese Verbindungen wieder.
Noch zwei Wortmeldungen, Peter Becker und Helmut Berki.
Ich wollte noch mal ganz kurz nachfragen zu diesem konzeptuellen Aspekt, der in Ihrem Referat auch in der Mitte vorkam, eben die Frage nach der tiefen Grammatik, und Sie haben dann eben auch diesen Habitus der Stadt erwähnt. Ich meine, eine Sache, mir so vielleicht ein bisschen provokant formuliert ist, ich meine, wenn man von Habitus einer Stadt spricht, tritt da nicht einfach auch diese politischen Konflikte, die eben in der sagen, Entwicklung einer Stadtplanung eben auch immer vorhanden sind, tritt das nicht auch ein wenig aus dem Blick dann, wenn man von diesem Habitus spricht?
Gute Frage. Ich muss jetzt eine Sekunde nachdenken, ob das zutrifft oder nicht zutrifft. Ich würde sagen, das trifft nicht zu, weil ich meine, da ähneln sich ja die Ansätze. Also es überrascht mich, weil ich eigentlich noch nicht weiß, warum die da hinten warum die verborgen bleiben sollten in so einer Konzeption. Weil die Konzeption des Habitus der Stadt sagt ja nichts anderes als dafür, dass das nicht voraussetzungslos ist, wohin sich Städte entwickeln. Dass in dieser, wie soll ich sagen, in dieser Struktur, wo sie sich hinbewegt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die passieren können. Und diese verschiedenen Möglichkeiten sind Teil einer politischen Auseinandersetzung darüber. Das sieht man sehr schön in Dresden jetzt wieder, in dieser Debatte schon unter dem SED-Regime, wo wird die sozialistische Moderne gebaut in Dresden und wo lässt man das Alte zumindest noch bestehen. Das sind Konflikte. Und da gibt es Konflikte, wo man sieht, hoppla, der Habitus der Stadt ist so stark, dass sich selbst das SED-Regime nicht getraut hat, an der Frauenkirche, an der Semperoper zu rütteln und dann sogar zugestimmt hat, dass zum Beispiel die Semperoper wieder errichtet wurde mit Mitteln aus dem Westen. Da gibt es aber Konflikte darum und massive Diskussionen. Und so sehe ich das eigentlich. Es gibt eine Möglichkeit der Entwicklung, das ist ja wie bei Bourdieu, wir alle möchten ja gerne individuell sein, aber wir haben unsere aktuellen Beschränkungen, die mit unserer Herkunft, mit unserer Sozialisation, mit unserem Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsschema zu tun haben und die halt eine Möglichkeit leiten, aber nicht völlig willkürlich einen von X nach Y springen lassen. Das gibt's. Ein bisschen habe ich den Eindruck gehabt, es wäre das bei Glasgow vielleicht möglich, dass der Habitus der Stadt der ist, dass man ständig die Krisen bewältigt und sich verändert. Und Martin Lee hat das für Birmingham oder wo beschrieben, dass das auch ein Signum sei. Aber ja.
Helmer Bergchen.
Ja, ich möchte Sie ein bisschen verführen, über vielleicht doch nochmal diese Innen- und Außenperspektive nachzudenken. Also die Verführung ist keine Verführung, es ist eine Provokation. Sie werden keinen Preußen dazu bringen, München schön zu finden. Ja? Das ist völlig ausgeschlossen.
Nee, das stimmt nicht.
Echt?
Ja, das stimmt.
Gut, dann, so. Und die zweite, das schließt sich ein bisschen daran an. Wir haben, das ist auch nichts Besonderes, wir haben in der historischen Entwicklung in Dortmund was Merkwürdiges gefunden. Ja? Frage zum Habitus, also beziehungsweise zu der Tiefenkammer. Diese Stadt ist im Mittelalter eine Hansestadt. Also eine richtige bürgerliche Stadt und eine starke Hansestadt. Die hatte im 12. Jahrhundert dreifach so viele Einwohner wie Frankfurt. Ja, da kaufen die Frankfurter noch im Schilf rum, da ist Dortmund schon irgendwie richtig hoch entwickelt. Dieses Bürgertum ist dann irgendwann weg. Das ist einfach weg, das gibt es nicht mehr. Ist das jetzt eine Stadt ohne Gedächtnis? Ist der Struktur, also wie kriegt man, das wäre die zweite Frage. Ich weiß es selber nicht. Ja, also
ja, schon gesagt.
Gerade nicht mehr. Sie haben jetzt beide völlig zu Recht vom Konzept einer starken Kontinuitätswille, da gibt es Gruppe, ausargumentiert. Was macht man mit so etwas?
Aber ich meine, war halt alles zu kurz, aber wir haben das anzudeuten versucht und Rolf Lendner und ich haben ja in dem Dresden-Buch versucht zu zeigen. Uns, meine Antwort darauf wäre, es gibt formative Perioden für Städte, wo sich besonders stark das ausprägt, was über einen längeren Zeitraum dann diese Tiefengrammatik bestimmt. Für Dresden, das haben wir versucht zu zeigen, war das relativ früh im 17. und 18. Jahrhundert. Ich würde behaupten, für viele deutsche Städte passiert das erst im 19. Jahrhundert. Und da würde ich, ohne dass ich jetzt Dortmund kenne, sagen, vielleicht ist in Dortmund die Industrialisierung, die dann passiert, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts massiv, so prägend, dass es dann andere Dinge überformt. Also man darf jetzt auch nicht glauben, dass es irgendwie einen Habitus einer Stadt gibt, der völlig unverändert bleibt. Aber aus diesen Strukturen entwickelt sich etwas, was weiter wirkt. Und es gibt, würde ich sagen, dann formative Perioden, die so etwas prägen. Und das Erste ist, ich glaube, dass Klischees haben ja etwas Wahres. Und daher mag es stimmen, dass für viele Preußen es völlig unmöglich ist, München als schön zu finden. Aber wir haben heute schon eine ganz schöne Zuwanderung von Leuten aus Berlin und aus der Gegend nach München, die alle völlig überrascht sind. Das steht dann auch in den Feuilletons und in den Berichten darüber, was sich da eigentlich abspielt. Deswegen glaube ich das nicht mehr so ganz.
Also das Klischee der Preußen, ich meine nicht der Preußen, der Berliner ist, München ist nicht schön, München ist irgendwie geleckt. Ja, und wenn man da aus dem Haus geht, dann muss man sich die Schuhe sauber machen, bevor man überhaupt auf die Straße gehen kann. Ja, das sind die, und darum ranken sich dann die ganzen Geschichten. Und diese Städtekonkurrenz setzt sich auf der unteren Ebene genauso fort wie auf der oberen. Ja, also
ja,
München ist nicht reich, aber sexy. Und München ist einfach nicht sexy.
Es setzt sich ja im Übrigen fort bis in die Underground-Kulturen, ja. Wenn man sich Hip-Hop- und Rap-Texte aus München anhört, die auch noch auf diesen Residenzstadt-Charakter Bezug nehmen. Und wir sind die Nummer 1 im Süden und was weiß ich.
Mit dem Spannungsfeld zwischen dem Proletarischen und dem Residenzmäßigen beenden wir unsere Diskussion zur Stadtkultur und lade Sie zur Pause ein. Danke an die Referenten und Referentinnen.